Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Your Majesty.
Your Majesty, ja.
Guten Tag.
Stimmt, heute müsste man eigentlich mit so einem sehr prägnanten Jingle einsteigen, aber dann haben wir gleich wieder Probleme mit YouTube und Co.
Wir können ihn summen, wenn du willst. Das würde gehen.
Was können wir?
Wir können ihn summen, oder?
Summen?
Ja, oder irgendwie Beatboxen.
Ja,
da genau. Kriegen wir keinen.
Auf total schräg nachsingen.
Das würde auch gehen, ja.
Ja. Ja, aber mal ehrlich.
La 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 la. Also da kriegen wir bestimmt keine Meldung.
Garantiert nicht.
Hundertprozentig nicht. Wir müssen es ein bisschen verfremden. Wir können es natürlich perfekt auch stimmlich hier nachstellen, aber dann hätten wir auf jeden Fall eine Meldung.
Meinst du?
Weil wir so krass sind, weil wir so nah am Original dran sind. Deswegen
alle das komplette Orchester nachmachen.
Wir sind wie Meryl Streep, die mit Absicht schlecht singen muss, obwohl sie eigentlich mega gut singen kann. Und muss aber als gute Schauspielerin auch die schiefen Töne treffen. Ja. Und das können wir auch. Wir sind Method Actor.
Aber hey, es ist eins, wenn nicht das legendärste Theme in der Filmgeschichte.
Ja. Kommt dem Pink Panther Theme schon sehr nah. Also es hat man ja neulich Henry Mancini, da dachte ich so, okay, ist schon eins der Melodien, die auch jeder kennt. Aber auf jeden Fall, und nicht nur das, es ist auch die langlebigste Filmreihe, die sich hier durchzieht und immer noch aktiv ist und immer noch in aller Munde. Und der widmen wir heute diese Episode.
Komplett.
Komplett, ja.
Viermal Bond heute.
Richtig. Viermal Bond, vier verschiedene Filme, vier verschiedene Darsteller.
Oh ja, vier verschiedene Bonds. Das ja. Hast du schön gepickt.
Richtig. Und ich wollte eigentlich einsteigen, sodass es diesmal immer noch kein Supporter-Special ist, weil wir hatten ja letzte Woche eine reguläre Folge mit Chris. Mhm. Aber das stimmt ja gar nicht. Das ist ja eigentlich auch eine Supporter-Episode, weil ja auch die ganzen Bond-Filme auf eurem Mist gewachsen sind. Das heißt, die Bond-Filme, die wir in den beiden Specials in diesem Monat durchnehmen, das ja wiederum, das waren ja alles eure Ideen und eure Picks.
Ja, und auch wenn es vielleicht clever wäre, sich sowas auszudenken, dass die Idee stammt tatsächlich von euch.
Ja, aber ich bleibe bei meiner Meinung. Ich fürchte, ich werde dem nicht gerecht werden, wie ich gerne den Film gerecht werden würde. Weil es gibt schon einen Grund, warum ich so eine Filmreihe nicht durchpeitsche oder warum ich mich nicht damit zubombe oder so. Oder warum ich Serien auch nicht binge und nach einer Folge mal ein bisschen Pause lasse, weißt du, weil ich der Meinung bin, okay, so ein Folgenende und so weiter hat halt schon einen Grund, warum das so endet, so, weißt du, warum ich es gerne atmen lasse und deswegen so dieses, jetzt habe ich mir vier Filme hintereinander reingeboxt, da sind halt immer 2 Stunden Specials drauf, den Bond-Film, die Hälfte davon habe ich geschafft, die andere Hälfte habe ich nicht geschafft, parallel habe ich versucht, die Oscar-Filme noch aufzuholen, die jetzt anstehen, weißt du, weil wir nehmen übermorgen die Oscar-Folge auf, da bin ich gar nicht vorangekommen, insofern, Das ist leider das Problem, wenn man sich da so zuballern muss, so dann hat man keine Zeit, den Filmen letztendlich gerecht zu werden, vereinzelt und so. Und ich hätte mir gerne alle Specials angeguckt, wäre gerne super vorbereitet gewesen, aber es haut zeitlich nicht hin. Jetzt fehlen mir Oscar-Filme und Bond-Specials, aber schauen wir mal, es wird schon gehen irgendwie.
Ja, ja. Ja. Ja, das geht uns ja allen, also die jetzt die Oscar-Filme gucken wollen, geht das ja so.
Ja, ja, ist auf jeden Fall leider eine schlechte Zeit jetzt,
Programm, ja.
Um uns da so zuzuballern, aber gut, wir werden mal gucken, was wir daraus machen. Ansonsten bin ich ja Fan von der Serie und bin zumindest froh, dass das Filme sind, die ich ja mag und eine Reihe, die ich mag.
Aber der Abstand, in dem du jetzt die Filme guckst, das hat ja erstmal relativ wenig mit den Specials und so zu tun.
Na doch, wenn ich in einer Woche Zeit habe, irgendwie mir 4 Filme reinzuboxen und 2 Stunden Specials pro Film plus die Oscar-Filme gucken muss, wie soll das gehen? Also ich habe ja noch zeitlich so ein bisschen anderes zu tun.
Ja, wir hatten, okay, ja, hast du nicht verstanden, was ich meine, aber nee. Ja. Okay.
Wie immer. Dann.
Nein, nur weil es darum ging, ob wir jetzt in dieser Konstellation diesen Film gerecht werden, das würde ich eh erstmal die Frage in den Raum werfen, weil ich bin ja jetzt eh nicht so der beinharte Bond-Fan. Ich habe die alle gesehen.
Warum sitze ich mit dir hier?
Okay. Aber ich bin jetzt niemand, der da so krass drauf hinfiebert, wenn der nächste Bond kommt.
Ach so, krass. Ich schon.
Ja?
Ich, auf jeden Fall.
Du beschäftigst dich jetzt auch jeden Tag mit der Frage, wer wird der neue Bond?
Ich verfolge es interessiert. Drücken wir es mal so aus. Ja, okay. Ich bin schon einer, der da hinterher ist. Und
wie heißt nochmal der Typ, der da gerade am heißesten gehandelt wird?
Henry Cavill.
Ach, Quatsch. Nee, weil den haben sie doch, das ist so ein jüngerer Typ jetzt, und den haben sie doch auch in Cannes drauf angesprochen.
Ach, du meinst für die Amazon-Serie?
Für die Amazon-Serie?
Ist dieser Junge, der junge Typ da, der Unbekannte, ist der nicht für die Amazon-Serie geplant? Weil es soll ja auch eine Serie kommen auf Amazon und darauf wurde er, glaube ich, angesprochen.
Okay.
Nicht für die Filme.
Sicher?
Nicht hundertprozentig sicher, aber
deswegen, das, was ich mitbekommen habe. Ich dachte, wenn du da jetzt so am Puls der Zeit bist, kannst du uns informieren, was da so der aktuelle Stand ist.
Konnte nicht, musste Filme gucken.
Ja.
Keine Zeit. Hab mich zugeballert mit 3 Stunden.
Hat sich da in den letzten 2 Wochen viel getan, ja?
Ja, ja. Viel Action.
Okay.
Naja.
Es wird jetzt eine Frau.
Vielleicht wird es eine Frau, ja.
Ja. Nee, also das ist mir jetzt auch, wo ich die so komprimiert hintereinander angeguckt habe, ist mir das echt aufgefallen. Also erst recht, weil die ja aus verschiedenen Epochen stammen.
Richtig.
Dass das schon eine ziemliche Männersache ist, wie das aufgezogen ist. Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist im Endeffekt Traumschiff für Männer.
Traumschiff für Männer?
Ja, okay, weil es immer, weil halt auch immer die Locations, wo das spielt, eine starke Rolle spielen.
Mhm.
Also du hast auch immer dann so Establisher oder halt möglichst schöne Bilder von den Orten an.
Die Sehenswürdigkeiten sind meistens zu sehen.
Ja, eben. Also
die Touristenorte, klar.
Die Orte kommen schon meistens ziemlich gut weg, wenn die entsprechend inszeniert werden. Und das, Alter, das hat für mich immer so Traumschiff-Charakter. So siehst du jetzt in jedem dieser Filme, irgendwann sind sie mal auf dem Boot am Chillen und dann siehst du halt die komplette Kulisse und so. Und die Mucke ist entsprechend, also.
Ja, die Bond-Filme sind ja auch stilprägend, um jetzt irgendwie für Umsatz zu sorgen. Ob das jetzt für die Reiseindustrie ist, weißt du, die Leute sind in die Reisebüros gerannt und wollten auch dahin.
Ja, eben.
Aber
die
auch
Autoverkäufe und
Autoverkäufe, Uhrenverkäufe,
Uhren,
Klamottenverkäufe. Also das Product Placement war ja immer Thema in den Bond-Filmen. Also ein Pierce Brosnan, den wir heute haben, der ist ja 100 Millionen wurden durch Product Placement finanziert von dem Film. 100 Millionen vom Budget, Alter. So, stell dir das mal vor. Das ist ja hammerhart. Also haben sie alle 2 Minuten haben sie irgendwas reingehalten, irgendein Logo. Aber die Bond-Darsteller an sich, es gab ja gewisse Vorgaben, die sich eigentlich durchgezogen haben. Aber das Ding ist, wir leben jetzt im Jahr 2026 und Zeiten ändern sich halt auch. Mhm. Und weißt du, und eventuell muss man sich ein bisschen anpassen und so. Jetzt wurde ja auch diskutiert, dass eventuell jemand mit einer anderen Hautfarbe in Bond spielen könnte oder sogar eine Frau oder jemand, der nicht unbedingt Engländer ist, was ich schon wieder komisch finde, weil das ist ein englischer Geheimdienst. Da ist dann so die Grenze, wo ich sage, ja, sollte schon ein bisschen, also zumindest sollte es jemand sein, der einen englischen Charakter spielen kann. Also den man zumindest glauben könnte, dass er aus England kommt und nicht jetzt irgendwie Eddie Murphy oder so, weißt du, was ich meine? Mhm. Obwohl, ich weiß ja nicht, ob Eddie Murphy einen britischen Akzent machen könnte, aber theoretisch. Also, weißt du, was ich meine? Aber grundsätzlich, wenn einer die Skills hat, ein Agent zu werden oder eine Agentin, dann gib ihm. Aber
ja, klar,
damals war es ja so, ein Muster, so, wo man halt irgendwie reinpassen sollte. Weißt, man sollte smart sein, man sollte gut im Anzug aussehen.
Naja, und das Strickmuster hat sich nicht groß verändert.
Nee,
das ist ja das, was ich meine. Also wir haben ja jetzt auch aus diesem Jahrtausend einen hier in der Reihe und das Strickmuster ist das gleiche.
Mhm.
Ja.
Da können wir ja so ein bisschen langsam unsere Prios sortieren, wer denn unsere Lieblingsbonds sind und wen wir denn besonders gut finden in ihren Rollen und wo wir sagen, ob die denn alle gut sind oder ob die alle funktionieren, schauen wir mal. Wir haben ja sogar den Lazenby-Bond, haben wir ja im Line-Up, aber den dann in der nächsten Episode. Also der hat ja einen einmaligen Auftritt.
Ja.
Und den können wir dann auch nochmal nachreichen. Aber Roger Moore-Bond haben wir heute auch nicht. Aber wir reden über Sean Connery, wir reden über Timothy Dalton, wir reden über Pierce Brosnan, den wir schon neulich hatten. Und wir reden auch über Daniel Craig.
Oh ja.
Und das Ganze können wir, glaube ich, chronologisch aufziehen, würde ich sagen. Also wir können gerne mit dem Bond anfangen, wo viele sagen, es gibt gar keinen anderen. Er ist der einzig wahre. Also alle anderen, die danach kamen, kacken ab.
Mhm.
Und die Rede ist von Sean Connery.
Ja.
Und von ihm wurde uns in den Ring geworfen, Liebesgrüße aus Moskau, alias From Russia with Love. Und
der wird ja von vielen auch als bester Bond gehandelt. Ne? Also
Sean Connery jetzt an sich.
Nee, dieser Film.
Ach, der Film?
Ja.
Okay. Ja, da glaube ich.
Grüße aus Moskau, der hat schon viele Fans.
Glaube ich gerne, ja. Aber ich glaube, dass Bond-Film allgemein ist jetzt nicht so, dass sich alle auf einen Film einigen, sondern jeder Bond-Film hat so seine eigenen Favorites. Und es gibt welche, die von allen gleichmäßig abgelehnt werden oder gehatet werden. Mhm. Aber ich habe ja da auch ein paar edgy Picks. Also ich weiß, dass der Mann mit dem goldenen Colt zum Beispiel mochte ich überhaupt nicht. Und das ist auch ein Film, den viele feiern, den viele voll gut finden. Mhm. Christopher Lee als Antagonist. Aber den Film fand ich zum Beispiel mega albern.
Aber das hier ist auch der Liebste von Sean Connery selbst.
Connery selbst hat gesagt, das ist der Liebste. Okay.
Ja. Das muss ihn jetzt nicht automatisch besser machen, aber so, just saying.
Wollen wir gucken, wie das bei uns ist, weil wir raten natürlich wieder Punkte.
Mhm.
Und wer soll anfangen? Hast du dir was überlegt?
Ja, natürlich habe ich mir was.
Ja, wenn du dir was überlegt hast, dann schieß mal los.
Aufgeschrieben. Du freestylst das jetzt, oder was?
Ich freestyle das.
Okay. Ich habe mir für dich 7,5 aufgeschrieben.
Okay. Sag ich auch. Mhm. Ist ja jetzt eingeleitet, dass du nicht der krasse Bond-Fan bist. Insofern müssen die alle jetzt zwischen 5 und 7,5 liegen. So.
So, so.
Rein von der Sache. Aber wenn du kein Fan bist, dürfst du keinen Bond-Film eigentlich mehr als 7,5 Punkte kriegen.
Und offenbar auch nicht weniger als 5.
Seltsamerweise. Kann ich mir nicht vorstellen, um ehrlich zu sein, weil die haben alle irgendwie so ihren Unterhaltungswert, weißt du? Mhm. Ist jetzt nicht so Police Academy, wo du dann so ab, wo du bei Teil 7 denkst, so, Alter, okay, hier ist gar keiner mehr übrig und die Witze sind komplett nur noch scheiße. Aber
oh je,
ein Bond-Film.
Schon die nächste Reihe auf uns zukommen, Alter.
Ja, und zwar innerhalb von einem Monat.
Oh je, mal gucken, ob sie dich weichgekocht kriegen, unsere Supporten, ne?
Naja, die haben, glaube ich, von mir einen Wutausbruch erwartet oder irgendwie so einen Zusammenbruch oder einen Herzinfarkt oder so. Dass ich euch enttäusche.
Ja, anscheinend ist da noch Raum nach oben. Da geht noch was.
Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob sie mich so weit bringen.
Mhm.
Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bleibe so cool, dass sie sagen, okay, der lässt sich nicht provozieren.
Und dann ist das Thema durch. Ja, gucken wir mal.
Schauen wir mal.
So, Terence Young hat auch diesen hier gemacht, nachdem er den Dr. No gemacht hat.
Ja, krass Bond erfahrener Typ.
Ja, Thunderball, auch von ihm.
Der ist nicht wegzudenken aus dem Bond-Universum.
Aber inhaltlich schließt es auch ein bisschen an Dr. No an. Also deswegen, das wäre jetzt im Grunde ein kleiner Spoiler für Dr. No.
Ja.
Weil nach dessen Tod geht es jetzt um den Rest von Spectre, dieser ominösen, bösen Organisation, das zieht sich auch ganz schön durch, ne? Also das mit Spectre. So. Aber ja, das ist eigentlich ganz cool, finde ich.
Bis ins neue Jahrhundert, ja.
Ja. Und die haben natürlich einen neuen bösen Plan. Allen voran Rache an 007, weil der halt jetzt im Dr. No auf dem Gewissen hat. Und den locken sie jetzt mit einem ganz perfiden Plan zu sich. Und zwar geht es da um so eine russische Entschlüsselungsmaschine, die Lektor heißt.
Mhm.
Ja. Und Bond wird beauftragt, von MI6 diese Maschine zu finden. Natürlich bevor Spectre da rankommt, weil die ja überhaupt nicht wissen, was Phase ist. Und warte mal, wie ging es weiter? Dann natürlich kommt dann die Russin auf den Plan. Tatjana
Romanova. Mhm. Ein weiteres Bond-Girl in der Historie.
Ja. Jüngstes Bond-Girl der Geschichte tatsächlich mit 21.
Oh, okay.
Zum Dreh und die hat ja auch nur, also Daniela Bianchi heißt die Dame, die spielt.
Mhm.
Die hat auch nur echt eine sehr kurze Karriere gehabt. Jetzt 16 Credits und die waren alle zwischen 58 und 68.
Mhm.
Na, aber gerade die Chemie zwischen den beiden, habe ich gelesen, wird dann doch von vielen Seiten echt gelobt. Und ja, natürlich geht da was, weil ist ja schließlich Bond.
Logo.
Und ich finde, gerade bei den älteren Filmen ist es noch schon sehr auffällig, wie sie halt alle kurz davor sind, in Ohnmacht zu fallen, wenn sie James Bond gegenüberstehen.
Ja, ja, total.
Also die sind da schon hartnäckig und hängen die ganze Zeit an ihm dran und Sean Connery nimmt das natürlich sehr lässig hin.
Deswegen muss das natürlich auch jemand sein, dem man das abnimmt, dass er so der Flachleger ist und der Frauenheld, weißt du?
Ja, ja, klar.
Du kannst jetzt nicht irgendwie die Hallervorden als James Bond besetzen. So. Also
ja, oder du verzichtest halt mal darauf, dass er jetzt so der Womanizer ist. Also würde er auch anders gehen.
Würde allerdings eine große Facette von einem Bond-Film wegfallen. So.
Das meine ich halt. Das Strickmuster ist unverändert und deswegen finde ich schon spannend, weil du hast gesagt, wir sind jetzt 2026 und klar haben sich die Zeiten geändert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie davon abweichen.
Nicht komplett, nee, weil es... Also
nee, eher so gar nicht. Also auch wenn sie den jetzt halt jünger machen, was ich schon witzig finde, ne, weil wir ja auch später mit Timothy Dalton und so, der schon zu Connerys Zeiten, also Ende der 60er, meine ich, oder so in den 70ern schon angefragt wurde.
Ja.
Und sich da aber selber halt noch zu jung fand.
Von sich aus, ja, genau.
Und dann
er wäre nämlich vor Roger Moore eigentlich der Bond
gewesen. Ja, ja, eben so. Und also selbst... Bis der dann ja gesagt hat, war eigentlich Pierce Brosnan schon am Start. Also ist super abgefahren.
Ja. Pierce Brosnan sollte auch viel früher Bond werden und konnte dann nicht raus wie Remington Steele, genau, und ist dann später dazu gestoßen. Also.
Naja, beziehungsweise früher als gedacht, ne, weil Remington Steele wurde gecancelt nach 4 Staffeln.
Ja.
Und dann konnte er ran. Und dadurch hat dann Timothy Dalton recht kurzen Run gehabt. Aber ja, das finde ich schon abgefahren, vor allem jetzt vor dem Hinblick, im Hinblick darauf, dass sie jetzt ja sagen, der soll deutlich jünger sein.
Mhm.
Naja.
Aber was ich nicht ganz verstanden habe.
Young Adult Bond.
Ja, genau, so ein The Adventures of the Young James Bond. Aber ich meine, dieses.
Na, vielleicht ist das dann die Serie, nachdem ja jetzt hier Young Sherlock Holmes recht erfolgreich gestartet
ist. Vielleicht ist das die Serie. Ja, deswegen wusste ich auch nicht, ob das so ein Spin-off wird, weißt du, so von einem jungen James Bond, den es schon mal gab oder so, ob das die Idee ist. Ich habe keine Ahnung, werden wir sehen. Wir lassen uns überraschen. Aber du hast recht. Also es gibt ja immer so ein ähnliches Muster aus Versatzstücken, womit ein Bond-Film dann praktisch, was dann variiert wird von Bond zu Bond-Film, aber im Grunde genommen sind die Schauplätze wichtig.
Ja, ja, es bleibt nie nur in einem Land.
Richtig, dann gibt es die Bond-Girls, dann gibt es die Gadgets, so, weißt du, die dann auch immer variieren von Film zu Film.
Ja, inklusive Auto halt.
Inklusive Auto, genau, und dann gibt es halt so die Antagonisten, die Gegenspieler, die sind auch sehr wichtig, so, weißt du, das hat manche, die sind ikonisch, nach wie vor in der Bond-Geschichte, andere hast du komplett vergessen.
Meistens hängt an den Antagonisten halt auch immer so ein Ober-Henchman dran.
Ja, definitiv,
der auch oft eine große ein Deutscher. Rolle spielt. Oft und sehr gerne ein Deutscher,
ja,
natürlich.
Oder zumindest auch von einem deutschen Darsteller gespielt. Ja. Also, weil wir hatten ja hier den Pierce Brosnan-Film, die waren ja alle Russen im Film, aber da war ja auch hier,
ja, genau.
Wie hieß er? Hab's den Namen vergessen, der den russischen General spielt auf jeden Fall.
Ja, fuck.
In GoldenEye.
Weißt du, wen ich mein? Ja.
Ja, John, Herr John.
Genau.
Gottfried John.
Gottfried John, danke.
Da haben wir's.
Geil.
Ja, jetzt ist Götz Otto, der, glaube ich, nicht das einzige Mal hier als Bösewicht in irgendeinem Film gecastet worden ist. Also, den haben wir auch noch heute.
Hier nicht.
Nee, nicht den hier, aber in einem späteren Film. Ja. Also, ich meine, das sind also deutsche Schauspieler. Gerd Fröbe hier mit Sean Connery, wenn wir schon in der Kombi sind. Ist auch natürlich ein großer deutscher Darsteller, der den Antagonisten spielt. Also ob jetzt Henchman oder Hauptbösewicht, die Deutschen durften da immer mal wieder.
Christoph Waltz da ja dann auch, ne?
Also Christoph Waltz. Ich glaube, Kurt Jürgens war auch mal der Antagonist. Ja.
Kann gut sein.
Die Deutschen wieder.
Mhm.
Aber zurück zu From Russia with Love, den Sean Connery Bond.
Ja, genau. Also Bond und Tatjana sind dann natürlich wild unterwegs und landen dann irgendwann in Istanbul und werden die ganze Zeit verfolgt von einem Spectre-Agenten.
Mhm.
Und als Zuschauer weißt du noch nicht so richtig, was der vorhat, ne? Weil wir halt die Ansagen von Nummer 1, finde ich auch irgendwie ganz cool, dass die sich nur mit ihren Nummern ansprechen und dadurch halt die Rangordnung auch gleich ganz klar ist.
Mhm.
Ja, und der hat da so einen Schachexperten, also im Spectre-Team, und der ist für die Planung zuständig, weil er halt alle Möglichkeiten durchdacht hat und immer viel vorausdenkt. Und die anderen sind dann so ein bisschen die ausführenden Objekte und einer davon.
Deswegen spielt er auch Schach.
Ja, klar.
Logisch.
Wie so die Momente, wo es schade ist, dass wir nicht mit Video aufnehmen.
What the fuck?
Alter.
Das hatten wir doch schon mal.
Ja, das ist nicht das erste Mal.
Ich sollte aufhören, Wasser zu trinken. Ja, das ist echt zu kotzen, Alter.
Mhm. Als wäre es bisher nur Wasser gewesen, wo die Kohlensäure übergenommen.
Bisher ist es immer nur Wasser gewesen, tatsächlich, ja. Das ist jedes Mal eine Wasserflasche, die explodiert. Aber nur auf mir drauf.
Schön.
Ja. Okay.
Müssen wir kurz einen Break machen oder überstehst du das?
Also, wenn es dich nicht zu sehr ablenkt, dass ich aussehe, als wenn ich mich komplett eingenässt hätte.
Den Teil sehe ich ja nicht. Das,
den Teil siehst du nicht, nee. Ja.
Okay, also Istanbul und fucking hell, Alter.
Istanbul und fucking hell.
Ja.
Hallo, wir sind doch in Jugoslawien mit Meerbleibigen. Ja, darf man natürlich, also kommen wir sicher noch zu, aber wir sind doch später tatsächlich noch auf dem Balkan.
Aber das ist, Alter, auch ein wilder Mix, weil dann werden natürlich ganz prominent die Gypsies inszeniert.
Die Gypsy Kings.
Oh, fuck, Alter. Das, ja.
Und da
also das sieht man halt auch schon im Intro, ne? Diese Bauchtanznummer, das ist ja auch schon in
ja,
der
Ja, stimmt, das ist schon das Shaken ist schon im Vorspann eingebaut, ja.
Ja, vor allem ist sind ja da die Credits, die wackeln dann ja so mit.
Ja, stimmt, die wackeln dann mit.
Ganz, ganz geil gemacht.
Und wie es bei den Gypsies üblich ist, darf sich Bond dann natürlich eine von den beiden aussuchen.
Ja, klar.
Wenn nicht beide.
Ja.
Und das ist natürlich schön als Königin, ja, die irgendwie da besetzt worden sind als irgendwie Gypsy-Mädchen.
Ja, ja, ja.
Alter.
Ja, und wie weit sollen wir jetzt erzählen? Natürlich muss Bond die Welt retten.
Ja, also das, was sich ein bisschen durch die Bond-Filme zieht, manchmal ist die Handlung unnötig kompliziert oder ja, unnötig voll. Überladen. Also es, mir fällt es immer schwer, irgendwie einen Bond-Film zusammenzufassen beziehungsweise die Handlung zu erzählen.
Ja.
Weil teilweise schmeißen die da Sachen rein, wo es eigentlich irgendwann mal völlig scheißegal ist, wer jetzt welche Weltpläne, Weltunterjochpläne irgendwie verfolgt und wer nicht und so. Letztendlich geht es nur darum, dass Bond irgendwie die Bösewichte zur Strecke bringt. So. Ja. Das will ich halt sehen.
Ja, also eine Figur, die hier noch wichtig ist auf der Antagonistenseite, ist Donald Grant, genannt Red, weil der halt von Robert Shaw gespielt wird.
Ja.
Sollten wir den noch erwähnen. Und mit dem hat er auch ein bisschen länger zu tun. Dann gibt es auch noch so eine vom KGB eine Lady, die übergelaufen ist. Die finde ich insofern legendär, weil das Ding, ich habe diesen Film als erstes Mal als Kind irgendwann gesehen, ne?
Ja, ja, das bleibt
und
natürlich
hängen. Das Ding ist so hängen geblieben mit diesem Messer im Schuh oder dieser Klinge.
Ja. Ja,
fand ich damals natürlich mörderflashig.
Ja, nicht
heute
nur das.
Eher so.
Die Besetzung ist tatsächlich auch interessant von dieser besagten Rosa Klepp, wie die Bösewichtin da heißt. Weil Lotte Lenya war tatsächlich ein großer Stummfilmstar in den 30er, 40er Jahren und war mit Kurt Weill verheiratet. Und die ist ein bisschen ruhiger geworden um sie jetzt in den Zeiten und dann wurde sie plötzlich durch diesen Bond-Film als Antagonistin, hatte man sie wieder so ein bisschen auf der Karte, weil die war 20, 30 Jahre zuvor war die ziemlich groß im deutschen Kino.
Ja, die war dann sogar mal Oscar nominiert später, ne?
Oscar nominiert war sie auch, okay.
Ja, für eine Nebenrolle habe ich gesehen.
Okay.
Ja, und vielleicht auch erwähnenswert, in diesem Film haben wir das erste Mal Desmond, jetzt dieser Nachname, da habe ich schon unterschiedlichste Aussprachen gehört, aber ich glaube, es heißt Llewellyn.
Mhm.
Der ist hier das erste Mal Q von dann insgesamt 17 Auftritten.
Ja.
Und damit schon auch eine legendäre Figur im Bond-Universum.
Ja, das war zum Beispiel
sein erster Auftritt bei Dr.
No. Ja, das war schon sehr interessant, die Spanne, weil ich nämlich danach nämlich den Brosnan Bond gesehen habe und dachte so, okay, da liegen schon ein paar Jahre dazwischen. So. Ja. Das ist immer auch der gleiche Darsteller, das ist schon geil.
Wobei, das ist auch einer von der Sorte, für mich zumindest, der schon immer alt aussah.
Ja, ja, schon, auf jeden Fall. Schon immer alt aussah. Schmeichelhaft.
Nein, aber also, wir haben es doch voll oft von so Leuten, wo man denkt, die gibt es irgendwie nur in der Optik.
Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Es gibt ja auch immer in den Bond-Filmen gibt es irgendeinen Vertrauten, der sich dann irgendwie anschließt, weißt du, sowas wie
naja, vom CIA oder
genau, in dem Fall ist es ein MI6-Mitarbeiter namens Ali Kerim Bey, der sich ja dann auch irgendwie auf Bonds Seite schlägt und so. Der Schauspieler übrigens auch sehr schwer krank gewesen während der Dreharbeiten und so.
Ist kurz danach gestorben
und wollte unbedingt, das war sein größtes Lebensziel, diesen Film noch zu vollenden und so. Und man hat so ein bisschen so die Dreharbeiten um ihn rumgestreckt, dass er das noch hinkriegt und so. Und das war teilweise ein ganz schöner Hassel.
Mhm. Ja, apropos kurz danach verstorben. Ian Fleming, das ist nämlich der Herr, der die Ursprungsbücher erschaffen hat. Und das war der letzte Film, der noch zu seinen Lebzeiten released wurde, weil der kurz bevor dann 64 Goldfinger kam, ist er gestorben.
Ja.
Ja. Und das ist dann auch, wenn wir es jetzt schon von solchen Dingen haben, auch der erste Bond, in dem am Ende dieses Ding steht von Bond kehrt zurück in so und so.
Mhm, stimmt, ja. Habe ich auch in späteren Filmen noch drauf geachtet, besonders bei Casino Royale und so, da wird da wird zumindest nur noch angekündigt, dass Bond zurückkehrt. Ja, aber
nicht mehr mit Titel.
Genau, so, früher stand sogar der Titel des nächsten Films da. Also da waren die richtig detailliert dabei mit den Ankündigungen.
Ja, angeblich wurde das in der Form das letzte Mal bei Octopussy gemacht.
Bei Octopussy war das, okay. Auch schon eine Weile her.
Ja.
Der Roger Moore, und da kamen ja noch ein paar danach. Ja, und was wir öfter hatten, was interessant ist, weil in der Buchvorlage von Ian Fleming waren es natürlich die Russen, die hier die Bösen sind. Steht ja auch hier From Russia With Love. Aber war das der Film, wo die dann irgendwie auch die Russen geändert haben in so ein... Nee, das war ein anderer Bond-Film. Siehst du, jetzt geht's schon los, jetzt werfe ich die durcheinander. Das mit dem fiktiven Land war ja gar nicht From Russia With Love. Das war ein anderer Bond, den wir heute noch besprechen.
Hm. Naja, aber wirklich viel spielt sich nicht in Russland ab, finde ich.
Nee,
dass der Film From Russia With Love heißt.
Gut, diese Schachszene hat natürlich ein bisschen was vom Eisernen Vorhang. Weißt du, so die Szene ist natürlich...
Ja, und Tatjana ist halt Russin.
Und sie ist Russin, genau. Und sie redet auch so ein bisschen mit diesem russischen Akzent.
Der KGB spielt so ein bisschen mit rein. Aber
Aber insgesamt ist es eigentlich auch scheißegal.
Ja, sowieso.
Ja, wie ist es dir ergangen damit?
Das war schon ein kleiner Reality-Check.
Mhm.
Also, als Kind habe ich den übelst gefeiert. Und jetzt fand ich hier schon erstaunlich viel ziemlich albern.
Albern sogar?
Ja.
Okay.
Und war auch so ein bisschen überrascht, dann eben im Nachhinein in der Recherche und so zu sehen, dass der halt von vielen so als der Bond gehandelt wird. Und ich meine, Digga, der hat einen Metascore von 83.
Mhm.
Und ich finde, hier ist halt schon ziemlich viel echt albern. Und dann finde ich es auch erstaunlich. Bond ist hier halt, also in der Action wirkt er oft halt hart unfähig. Und verkackt schon auch echt ordentlich was und ist jetzt nicht so.
Tut er das, ja?
Ja, finde ich schon. Also irgendwie.
Und gleich mit einer Edgy-Theorie hier um die Ecke, der lief in der ersten Rezension.
Findest du nicht? Also irgendwie.
Alter, was, wie schnittig kann man sein als Geheimagent? Er ist der Prototyp von allen coolen Geheimagenten, die danach gekommen sind.
Sean ja, Connery, klar, James ist Connery Bond damals. Ein cooler Typ. Wobei, also jetzt da auch nochmal natürlich Riesendank an Dave, weil wir jetzt da ja auch zum Teil Filme in 4K sehen konnten und so und das ist schon auch. Mhm. Also ich weiß nicht, 4K, ob das jetzt dem Film unbedingt geholfen hat, es ist schon auch geil restauriert, muss man alles sagen, aber das führt natürlich auch dazu, dass du dann halt das Haarteil von Herrn Connery siehst und so, ne? Das nimmt jetzt nicht groß was vom Film weg, also aber...
Wirklich. Woran du dich störst, ne?
Nein, ich störe mich nicht daran. Ich sag nur, du siehst halt wirklich wahnsinnig viele Details und dadurch ist dann halt manchmal so Maske und so ein Kram... Da stechen dann so ein paar Sachen raus beim Film von 63. Ist völlig normal.
Vielleicht der kleine Vorteil, dass ich ihn aus meiner Blu-ray-Box geguckt habe. Vielleicht ja. Fehlte da genau das Detail, was das Haarteil ein bisschen genau. Besser, was man ein bisschen besser erkennen kann.
Nee, aber ich finde, also wie gesagt, so ein paar Figurenzeichnungen hier und eben sowieso Bond, allen voran halt Bond, ey, das hat mich schon ein bisschen schwer getan damit.
Ja, es sind ja immer irgendwie gewissermaßen Abziehbilder, so die Charaktere. Also gerade so die Henchmen und so sind ja öfter mal wirklich, also die sind ja nach einem Muster gestrickt so. Also, aber man weiß ja auch, was man kriegt, wenn man irgendwie einen Bond-Film erwartet. So.
Naja, aber ich finde, das wurde hinten raus schon ein bisschen komplexer.
Ja, komplex auf jeden Fall.
Oder vielschichtiger, komplexer jetzt nicht unbedingt, aber.
Ja gut, man hat probiert, Sachen anders zu machen, so, das definitiv. Das ist ja jetzt wirklich der Urschlag, wo wir uns befinden. Das ist ja der zweite offizielle Bond-Film.
Und ich finde den halt schon ein bisschen angestaubt. So.
Findest du ihn angestaubt, okay. Ja. Ja, das ist, glaube ich, das, was ich diesem Film zugute halte, dass er diesen 60er-Jahre-Charme noch so mitbringt, so von diesem alten Hollywood, so ein bisschen dieses, es gibt ja auch so eine Hitchcock-Referenz an Der unsichtbare Dritte, weißt du, mit diesem, mit dem, nur dass ein Hubschrauber war statt ein Flieger, so, wo ich dann denke, so, Alter, ja, das sind die 60s, so,
ja,
ist
aber,
geil.
Aber weißt du, warum es diese Referenz gibt?
Nee.
Weil Hitchcock sollte ursprünglich Regie führen.
Ach, Hitchcock sollte
ja,
Regie führen.
Ja, das finde ich auch so krass, also wenn man sich das mal so aus heutiger Sicht vorstellt. Ne? Das hat aber damit zu tun, dass Vertigo finanziell ein ziemlicher Flop war.
Mm.
Und dann war der raus.
Okay.
Für diesen Film. Aber es ist schon, ja, deswegen ist diese Hommage da drin.
Interessant.
Ja, vor allem, also zumindest war er im Gespräch, weil dann wäre Bond auch Cary Grant gewesen und so. Ne? Also es wäre halt schon nochmal eine andere Kiste.
Da hätten wir dann einen Amerikaner als Bond, oder? Cary Grant ist ja kein Brite.
Ja, aber ich habe gelesen, dass die das mit Cary Grant und auch Grace Kelly wollten die da aus dem Ruhestand holen und mit ihr den Bond machen, also.
Ja gut, wenn Hitchcock das gemacht hat, kann ich mir das vorstellen.
Naja, eben.
Ja, ist immer aber interessant. Gut, also es gibt ja noch ein paar andere Filme, wo wir heute erwähnen, wer eigentlich ursprünglich einen Bond-Film machen sollte, da fand ich auch ein paar Sachen interessant.
Ja, aber für mich ist das so eine Filmreihe, wo es wenig ins Gewicht fällt, wer Regie geführt hat. Weil wir hören ja immer wieder, der und der will jetzt, was ob das jetzt Villeneuve oder Danny Boyle oder sonst wer
ist. Die können da nicht ihr eigenes Ding draus machen.
Nee, eben. Ja. Du erkennst das hinterher nicht groß, dass das der ist. Und dann ist halt auch drauf geschissen irgendwo. Also ich finde, es muss halt dem Film irgendwie dienen und oder dem Franchise, ne? Und das hat ja eben das besagte Strickmuster so.
Ja, es ist interessant, dass wir heute zwei Filme haben von einem Regisseur, der praktisch so die Bond-Debüts von neuen Darstellern inszeniert hat. Mhm. Und dann beim zweiten Teil, wo sie ihn ranholen wollten, weil die finanziell erfolgreich waren, er gesagt hat, beide Male, nee, mach ich nicht, müsste einen anderen suchen. Das heißt, es hat eigentlich ganz smart gemacht, dass er so dieses Image aufrechterhält und nicht, dass nach dem zweiten Teil, dass sie, ja, siehst du, du kannst nur den ersten Teil und danach irgendwie nicht mehr nach, das Nachfolgeding war nicht mehr so gut. Mhm. Sondern er hat immer zwei Bonds eingeführt und hat gesagt, so hier, mein Job ist getan, jetzt sucht euch einen anderen.
Naja, ich finde es ja auch spannend, weil die Autoren, die ziehen sich ja auch oft durch über mehrere Teile. Mhm. Na, also wir haben ja, glaube ich, keinen, der mitgeschrieben hat, der nicht auch andere Bond-Teile geschrieben hat.
Ja.
Weil die halt schon wissen, wir brauchen eben dieses Schnittmuster und dann, wenn es mal funktioniert hat. Ja, logisch, holst ja, ja. die Leute wieder. Also hier Richard Maibaum, der dann eben später auch nochmal zum Einsatz kommt.
Mhm.
Und aus heutiger Sicht ist es halt auch so krass, dieser Film hat 2 Millionen gekostet, Alter.
Ja, ist ein Witz.
So ein Schnäppchen.
Aber du hast recht, es ist ein ähnliches Team in vielen Departments auf jeden Fall, die auch immer wieder zurückkommen für andere Bond-Filme.
Ja.
Teilweise übergreifend auch, wo die Bond-Darsteller noch gewechselt haben.
Ja, ist gerade mit einer Figur, sprechen wir später darüber, war für mich tatsächlich ein bisschen verwirrend.
Mhm.
Aber ich finde es spannend. Also für dich, ich habe diesen 60er-Jahre-Charme auch erkannt, aber das hat wenig dran geändert, dass ich eben so ein bisschen albern fand zwischendurch.
Also hast du jetzt wieder ein Problem gehabt, weil du diese vielen Agentenparodien gesehen hast und so, die hier vielleicht, wie du bei South Park auch immer irgendwie ein Problem hast, Ärztefilme dann zu differenzieren von dem, was parodiert worden ist? War das vielleicht so ein Ding?
Nee. Okay, nee, nein. Das ist halt einfach, dass man dann eben merkt, so, hey, das ist schon krass ein Produkt seiner Zeit, aber halt nicht nur jetzt im positiven Sinne. Und ich meine, Connery kriegt es sehr lässig hin, dann auch immer noch diesen Spruch zu droppen, nachdem er irgendwie, keine Ahnung, jemanden umgebracht hat, auf welche Art auch immer, kommt ja dann der entsprechende Spruch dazu.
Ja, und es wirkt halt nicht aufgesetzt bei ihm, muss ich sagen.
In den meisten Fällen geht das voll gut, ja. Auf jeden Fall, also das, den bringt er schon. Deswegen, er macht das auf jeden Fall lässig. Ja, ja, total, klar ist Connery eine coole Socke.
Und für das, also ich meine, wir haben es jetzt, glaube ich, noch einmal das Jahr erwähnt, dass wir im Jahr 63 sind irgendwie. Und dafür hat er auch ein paar richtig gute Action-Momente zu bieten, so, weißt du, wenn der da irgendwie, wenn die Granaten so im Wasser hat, links und rechts irgendwie neben ihm aufschlagen und so, der hat schon ein paar Momente, wo ich sage, so, ey, wenn du die 60er anguckst und diese Verfolgungsjagden zu der Zeit damals, dann hat Liebesgrüße aus Moskau schon gut einen vorgelegt, so was Action angeht. Also. Und so.
Ja, aber ich finde gerade, wenn es, also das ist dann das Negative daran, wenn du dann halt eben auch einen von 2006 siehst oder selbst auch aus den 90ern und so, ja. Wenn es dann so in Richtung Faustkampf geht oder halt da Martial Arts zum Einsatz kommt, wie auch immer. Ja, das ist halt das, was sie da in den 60ern machen. Das erinnert dann halt schon so ein bisschen an, keine Ahnung, die Batman-Serie oder sowas.
Also mein Negativbeispiel kommt auf jeden Fall 30 Jahre später, wo ich auch gesagt hätte, da hätten wir eigentlich was lernen müssen. Und dann kommt der lähmste Faustkampf, den ich jemals in einem Film gesehen habe. Da fand ich es hier noch okay. Es sind halt so die 60s, weißt du, deswegen verzeih ich natürlich so eine Sachen, dass nicht irgendwas perfekt choreografiert ist oder so. Aber ist die perfekte Besetzung von einem Bond-Darsteller. Und was ich hier noch erwähnen wollen würde, weil das ist irgendwann mal fallen gelassen worden. Wir sind jetzt eingestiegen mit der bekannten Bond-Melodie, die ja jeder im Ohr hat. Aber es gab in den 60er-Bonds, bei dem Sean Connery-Bonds, gab es ja noch so ein treibendes Leitmotiv, was immer wieder eingesetzt hat in den Bond-Filmen. Und das fand ich auch richtig geil. Also es ist sowieso ein richtig guter. Also,
das kommt ja super oft zum Einsatz. Das ja. Hauptthema spielt ja auch in Momenten, wo du denkst, okay, er hat gerade einfach nur das Zimmer betreten. So, what the fuck?
Ja, stimmt schon.
Das ist schon richtig oft, auf jeden Fall, ja. Das haben die später natürlich ein bisschen verändert auch, also von der Machart, dass da dieser Bond-Song, um den es dann auch immer ging, dass der nochmal so ein bisschen auch dann im Film irgendwie mit reingespielt hat.
Da haben wir in der Bond-Geschichte natürlich ikonische Songs. Wir haben letztens GoldenEye erwähnt, der grandios ist. Hier ist er fast schon egal, weil der Song ist von Matt Monro und heißt genauso wie der Film From Russia With Love, aber das ist jetzt nicht wirklich einer der Songs, wo man groß drüber redet heute noch. Also der ist nicht groß hängen geblieben, halt so eine typische 60er-Jahre-Schnulze.
Mhm.
Da gab es schon ikonischeren späteren Verlauf.
Ja, eben, und ich finde, der Film ist auch noch ein bisschen schnulzig hier und da.
Okay.
Ging dir gar nicht so?
Ja, der Film spielt in meiner Heimat. Hallo, Bond ist in auf dem Balkan. Darf mit zwei Chicks rumschäkern.
Echt? Also für dich wirkt hier so gar nichts irgendwie ein bisschen verstaubt.
Ich finde ihn super.
Okay.
Ja, wenn ich jetzt wahrscheinlich mit der Lupe drauf geguckt hätte, hätte ich ihn auch verstaubt gefunden. Aber also die Connery Bonds, da finde ich, glaube ich, keinen von ihnen nicht so geil. Oder verstaubt oder irgendwie. Ich habe da nichts zu kritisieren. Ich finde die gut.
Okay.
Ich finde, der passt da mega in dieses Universum rein und kann die Faszination für diese alten Connery Bonds gut verstehen.
Ja, ich generell auch, nur hier sind mir halt echt ein paar Sachen aufgefallen, wo ich dachte, die halten sich dann auch viel zu lang mit dieser Bauchtanznummer auf und dann, also es gibt halt auch so eben so nebensächliche Sachen, die gefühlt ewig dauern.
Steigst du da so kritisch ein, ja. Ja gut, ich fand's ja teilweise, also ich, wenn du dich erinnerst, hatte ich ja hier diesen einen Roger Moore-Bond, wo er in Indien ist und da wird jedes indische Klischee ausgepackt innerhalb von 10 Minuten, wenn er über diesen Markt läuft und da ist ein Schlangenbeschwörer und da liegt einer auf dem Nagel. Ja, und alles, wie du dir so Indien vorstellst auf so einem Markt, alles passiert irgendwie in 10 Minuten, wo du denkst, so, Alter, übertreib doch nicht so.
Ja, das ist halt für mich eben nicht so gut gealtert, ne?
Okay. Ja, ich kann damit gut leben. Ist halt wahrscheinlich so, wurden wahrscheinlich auch diese Bond-Figur in den Roman von Ian Fleming wurde wahrscheinlich genauso angelegt und beschrieben. Und
kann gut sein, ja.
Denke mal, dass das gut umgesetzt worden ist.
Ja, ja, aber wenn die das hier, heute noch so inszenieren würden, würde es auch komisch gucken.
Ja, ja, gut, stimmt schon. Aber so Jerry Cotton und diese ganzen Detektive von damals, weißt du, waren halt alles so eine, Bond-Kopien. Mhm. Alles so eine schnittigen Typen, wo jede Frau halt irgendwie dahin schmelzt, wenn sie denen über den Weg läuft. Das ist halt, ist halt Bond. Ich würde halt schon gerne so einen weiblichen Counterpart sehen, so, weißt du? Eine, die halt irgendwie auch so eine Aufreißerin ist, aber halt so irgendwie, weißt du, die halt irgendwie, die hat es auch mal so faustdick hinter den Ohren hat, aber es muss halt glaubhaft wirken und nicht wie Anna de Armas, die sich da irgendwie eine Choreo ausgedacht hat. Mhm. Aber irgendwie so eine taffe Agentin würde ich schon auch cool finden. Da bin ich keiner, der sagt, auf keinen Fall.
Okay.
Ja. Ja, gut. Hast du noch was zu Liebesgrüße aus Moskau, oder?
Nee. Ja, dass er erfolgreich war, haben wir gesagt. In Zahlen heißt das fast 25 Millionen eingespielt. Mhm. Was natürlich eine ordentliche Marge ist. Und dass es weiterging, ist klar. Schon nächstes Jahr gleich. Also das wäre heutzutage wiederum krass, ne, wenn jedes Jahr ein Bond-Film kommen würde.
Ja.
Aber eben, kleineres Budget und so. Gut, Punkte oder was?
Punkte, gerne.
7,3 auf IMDb. Der Metascore ist, wie gesagt, bei 83. Das ist schon sehr ordentlich. Und Letterboxd 3,6. Mhm. So, ich fühle mich noch wahnsinnig gnädig, weil ich ihm 6 Punkte gebe.
6 von dir?
Ja.
Alter Falter. Die neuen Bond-Fans, die noch nie was von den Bewegtbildern gehört haben und hier in diese Folge reinschalten. Ich entschuldige mich sofort nach dieser ersten Rezension für meinen Partner Lee. Es tut mir sehr leid, dass er diesen Sean Connery Bond 6 Punkte gibt. Eigentlich ist es ein einfaches Punkteraten für dich, weil ich habe gerade mal aufgerufen, welche Bond-Filme wir denn schon besprochen haben. Primär kamen die natürlich von mir. Wir haben über Spectre, den haben wir im Kino gesehen. Mhm. Den haben wir noch beide hier bewertet. Mhm. Und das ist der mit 7 Punkten am schlechtesten bewerteste Bond von denen, die ich hier durchgenommen habe. Weil Der Spion, der mich liebte, habe ich schon besprochen. Goldeneye habe ich schon besprochen, Im Angesicht des Todes.
Du hast doch Goldeneye nicht mehr als 7 Punkte gegeben.
7 Punkte, ja. Der hat auch 7 Punkte
gegeben. Ach, der auch, okay.
In tödlicher Mission. Dann hatten wir No Time to Die.
Aber du hattest doch mal die Roger Moore Bonds, die sind schlechter weggekommen. Da waren auf jeden Fall welche unter 7. Auf jeden, Alter.
Hier nicht.
Sondern?
Moonraker, Octopussy und Spectre. Der schlechteste 7. Der beste James Bond hat 8. Also in dem Rahmen bewegt sich das.
Riesen-Range, ey, okay.
Das ist eine sehr kleine Range von Bond-Filmen. Insofern, ich mag die Bond-Filme alle.
Okay.
Ja.
Das heißt, ich sollte jetzt nur in dieser Range raten. Das kann nicht sein, Alter. Na gut.
Nee, ich glaube, der Mann mit dem goldenen Colt hat von mir 2,5 Sterne bei Letterboxd gekriegt. Das war aber vor diesem Podcast, dass ich den gesehen habe. Das heißt, es gibt auch ein paar, die noch schlechter wegkommen. Aber die meisten sind schon in der Region. Okay. Ich kann dir auch sagen, es gibt keinen Bond-Film, der von mir 10 Punkte kriegt. Also
ja,
es geht auch nicht.
Komisch.
Es geht doch nicht so hoch, dass ich jetzt sage, so Alter, okay, 10 Punkte Bond. Ja. Der kriegt von mir 8.
Oh, okay. Wow.
Von die 6, von mir 8. Für Liebesgrüße aus Moskau. Mhm. Ja, so Hate-Grüße aus Berlin.
Berliner Grüße.
Mal gucken, wie Timothy Dalton so abschneidet.
Ja, jetzt sind wir über 20 Jahre, 24 Jahre später.
Mhm.
In The Living Daylights.
Ja, The Living Daylights. Akkurat übersetzt mit Der Hauch des Todes.
Ey, offen gestanden, ich glaube, ich habe den Originaltitel noch nie gehört.
Den hast du noch nie gehört, Alter. Mach keinen Scheiß.
The Living Daylights?
Ach so, den Originaltitel hast du noch nie gehört. Ja. Also den deutschen Titel hast du schon gehört.
Ja, ich kannte nur den deutschen Titel, Alter.
Aber doch von dem Bond-Song von Aha, The Living Daylights. Oder hast du den noch nie mitgekriegt, dass es den gab?
Ich habe bestimmt mitgekriegt, dass es den gab, aber...
The Living Daylights.
Ja, ich habe den Film ja gesehen und das Lied gehört, mehrfach.
Ah.
Und war tatsächlich auch ein bisschen... Dachte so, ach was, Mensch, aha, abgefahren.
Ach so, ja, wortwörtlich dachtest du das.
Ja, ja. Aha. Aha. Crazy. Voll Meta, aha. Naja.
Sehr gut.
Jedenfalls den englischen Titel hätte ich dir nicht nennen können, Alter.
Lieber auch von Flash Gordon geflasht.
voll. Dum, 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 dum. Ah, so fett. Ja, ja, Musik spielt eine große Rolle, logisch.
Immer. Ja, auf jeden Fall. Und auch hier haben wir natürlich einen Schutzpatron von diesem Bond-Film und deswegen grüßen wir Marci an dieser Stelle. Der hat nämlich diesen Bond-Film hier in den Ring geworfen als Auftragssupporter. Mhm. Und jetzt reden wir über den ersten Timothy Dalton-Bond und raten Punkte.
Ja, dann machen wir.
Jetzt warst du gerade bei Sean Connery schon so kritisch, Alter.
Es ist alles möglich.
Alter, Falter.
Naja.
Ja, hier ist wirklich alles möglich. Pass auf, ich sag 6,5. Mhm.
Ich habe mir hier für dich 7 aufgeschrieben.
7, okay.
Aber guck mal, dann war ich in meiner Vorbereitung schon mal ansatzweise auf dem Trip, ne? So 7,5, 7.
Ja.
Ich glaube, das zieht sich auch fast so durch.
Das ist eine Region. Vielleicht wollte ich dich auch nur auf die falsche Fährte locken, mit dem ich dir gesagt habe.
Ja, also ich kann dir schon mal ankündigen, bei einem bin ich außerhalb deiner Range.
Bei einem bist du außerhalb meiner Range? Mhm. Ich bin sehr gespannt.
Obwohl, nee, vielleicht sogar bei 2. Ja, bei 2.
Ja, du als Gen Z und so weiter, das kann ja nur irgendwie was Neues sein, so, ja. Du kannst ja hier mit, kannst ja, die 90er und 80er kannst ja nichts mit anfangen und die 60er schon gar nicht. Mhm. Ja, aber ich hab's erwähnt, du hast jetzt gerade die Choreo bei einem Faustkampf irgendwie erwähnt. Hier haben wir einen Faustkampf zwischen dem, und zwar in dieser einen Station, die halt infiltriert wird, weißt du, von diesem Milchmann, der da irgendwie Milch bringt und diese Schlägerei in der Küche. Da dachte ich so, Alter, wer hat das choreografiert? Das ist so lame. Dieses von wegen so, der schlägt den und dann fliegt er irgendwie nach links und nach rechts und so. Und dann siehst du in ein, zwei Momenten, dass sie sich gar nicht treffen und so. Das ist so schlimm choreografiert, wo ich denke so, Alter, das ist der schlimmste Faustkampf, den ich jemals in einem Bond-Film gesehen habe.
Okay, ja, da bin ich vorbelastet.
Da bist du vorbelastet.
Ja, weil die Figur, mit der er sich prügelt, das ist ja Necros. Mhm. Und das ist Andreas Wisniewski, den ich halt persönlich kenne und sehr mag.
Ah, okay.
Und ich hatte nicht auf dem Schirm, dass der da mitspielt. Das ist so abgefahren.
Okay, witzig.
Also ich kenne seine Rolle bei Stirb langsam. Mhm. Das ist ja auch legendär.
Ach ja, da spielt er den mit den längeren Haaren, oder? Mhm. Ja, stimmt, richtig. Das war ja einer von denen.
Und das ist halt so geil, dass der immer so Mean Motherfucker spielt, weil, Digga, der Typ ist so so zen, das kannst du dir nicht vorstellen, so ein gechillter Typ.
Ist aber nicht der Balletttänzer, oder? Weil in dem, bei den Bruce Willis Bösewichten war nämlich auch einer, der auch normalerweise so ein voll kultivierter Balletttänzer ist und so weiter, der einen von den Terroristen spielt und so.
Also das kann gut sein, dass der mal Ballett getanzt hat. Also das, weil du siehst hier ja auch, wie der in Schuss ist, ne?
Ja, das auf jeden Fall.
Ja.
Das auf jeden Fall.
Ja, aber er lebt in Berlin. Also der war eine ganze Weile in L.A. Mhm. Und weil er da eben solche Dinge gedreht hat, aber jetzt schon sehr lange wieder in Berlin.
Apropos deutsche Beteiligung immer wieder in Bond-Filmen. Naja. Aber noch ein.
Deswegen, der Oberhenchman vom Bösewicht ist ein Deutscher. Surprise, surprise. Ja. Ja.
Der ist auch ein Schuss, also ohne Frage.
Und aber ich weiß, was du meinst.
Der funktioniert auch in der Art-Szene.
Auf jeden Fall hölzern choreografiert. Ja.
Ja, und hier sein Gegenpart, gegen den er kämpft, Alter, der bewegt sich wie ein 90-Jähriger.
Timothy Dalton?
Nee, er kämpft ja nicht gegen Timothy Dalton, er kämpft ja gegen diesen anderen Typen, gegen diesen Security Guard.
Ach, stimmt.
Verstehst
ja,
du?
Ja, du hast recht.
Und das war komisch.
Okay.
Ja.
Dabei finde ich, wie er den gespielt hat, ne, weil das ja schon auch wieder was super Nettes hatte, eigentlich so im Auftreten. Mhm. Finde ich, hat er gut gespielt.
Ja, sowas auf jeden Fall gut gespielt, dass er da reinkommt und sagt so, ja, stell da hin und so. Und ja, aber jetzt sind wir schon mitten im Film.
Ja, eben. Also jetzt ist wichtig hier, das ist der erste von dann eben 2 Bond-Auftritten von Timothy Dalton als 007.
Den hat die ja gerade in Flash Gordon gehabt in jungen Jahren. Und in dieser Ära, haben wir ja schon erwähnt vorhin, wurde ihm schon der Bond angeboten, hat er gesagt, nee, da fühle ich mich zu jung. Also in so eine Fußstapfen zu treten, da muss ich noch ein bisschen reifen. Und
der wurde eben Ende der 60er, das habe ich recherchiert, wurde der schon angefragt, Alter.
Ja.
Und deswegen, Flash Gordon war 1980. Mhm. Und da sah der noch jung aus.
Ja, stimmt schon.
Deswegen, also so über 10 Jahre davor, Alter.
Und
Cubby, so krass.
Cubby Broccoli, der so der Bond-Mentor und Produzent ist und so, der hatte den auch immer auf dem Schirm. Also seitdem die ihn angefragt haben, Cubby Broccoli.
Cubby?
Mhm.
Ist der Spitzname oder was?
Ja, genau. Cubby ist immer der Spitzname, wie er genannt wird.
Albert R. Broccoli.
Ja. Genannt Cubby.
Cubby.
Ja, und der hat ihn, seitdem die den zum ersten Mal gecastet haben, hat er den immer wieder auf den Schirm gehabt und hat gesagt, so, ja gut, wenn er sich jetzt jung fühlt, fragen wir ihn nochmal in 10 Jahren und so. Und der war da sehr loyal unterwegs und wollte ihn trotzdem haben.
Ja.
Ja, und die haben sich hier für eine andere Ausrichtung entschieden, was immer interessant ist, weil es kommt mir immer so vor, als wenn die so einen Gegenentwurf zu dem vorigen Bond besetzt haben, weil Roger Moore war ja eher flapsig, sehr charmant.
Naja, aber das kannst du in Timothy Daltons Fall halt nicht sagen, weil sie haben ihn, sie wollten ihn holen, als Sean Connery ausgestiegen ist.
Ja.
Da fühlte er sich zu jung. Als dann nicht sicher war, dass Roger Moore noch weiterkommt, hier für den, wie, welcher war das, 81, For Your Eyes Only, da haben sie ihn ja auch wieder angefragt. Also da wurde schon das dritte Mal angefragt. Und so gesehen sollte der ja ein Ersatz für die beiden Bonds davor schon sein.
Ja, aber du weißt ja nicht, wie die Rolle dann angelegt ist. Ob er dann wirklich diesen Randale-Bond gespielt hat, den er gespielt hat, der eher Richtung Sean Connery geht als Richtung Roger Moore.
Was er jetzt hier macht, meinst du?
Ja, genau. Vielleicht wäre es ein anderer Bond gewesen.
Ist die Frage, ne? Eben, was bringt der Typ so mit? Also, oder eben, wie kann er die Rolle anlegen? Das wäre eh mal interessant zu wissen, inwiefern das überhaupt in Absprache mit der Produktion auch stattfindet, ne? Oder ob also das halt einfach das, was der Typ mitbringt, dann halt Bond ist.
Also besonders bei Casino Royale weiß ich, dass sie den auf jeden Fall anders ausgelegt haben.
Ja, ja.
Und dass Pierce Brosnan ja eigentlich weitermachen wollte, aber dass sie gesagt haben, die müssen was anders machen, ja, weil das ist zu sehr in dieses Gadget-Ding und unsichtbare Autos, das wird zu viel Fantasie und so und die wollen wieder Bond ein bisschen erden.
Ja,
und
dann wurde es halt rough.
Ja, und Timothy Dalton ist da definitiv ein anderer Typ als Roger Moore.
Auf jeden
Fall. Das ist Fakt. Und er ist nicht besonders, also so, wenn er mal irgendwie einen Spruch macht, das muss man schon mit der Lupe suchen. Das heißt, er ist jetzt keiner, der irgendwie ständig Sprüche klopft.
Nee, er macht das sehr straight. Ja.
Er macht das schon sehr straight und ernst und so. Und ist eher an seiner Mission interessiert und da beinhart irgendwie durchzuschlagen, als jetzt da Sprüche zu klopfen.
Aber ich finde, irgendwie glaubt man ihn vielleicht auch dadurch, diesen Geheimagenten halt.
Ja.
Also, weil der schon auch sehr zielstrebig wirkt halt.
Ja, ja. Ich finde es auch cool, dass er halt so ein Randale-Bond ist, dass er halt so ein Action-Bond ist, aber ich habe mit dem Film andere Probleme, die dann zu denen wir auch sicher kommen, aber hier haben wir zum Beispiel eine Story und eine Handlung, wo ich finde, Alter, die ist komplett überladen, ey. Also, es werden nicht nur Diamanten geschmuggelt, es würden auch Drogen geschmuggelt und Waffen und entscheidet euch doch mal irgendwie für einen Part,
Alter. Ja, das ist wirklich unnötig komplex, Alter.
Total.
Das ist, also es gibt hier eine Verschwörung, um Leute auch wieder hinters Licht zu führen. Und das hat irgendwie mehrere Ebenen und so. Also es geht um einen abtrünnigen russischen General, Koskov.
Die Russen wieder.
Ja, der eben angeblich übergelaufen ist. So, und jetzt wird natürlich James Bond beauftragt in der Tschechoslowakei damals noch, diesen Georgi Koskov bei seiner Flucht zu unterstützen. Und das ist schon eine ziemlich abgefahrene Sequenz, wo sie dann da in die Rohre rein und schwupp. Ja, und da wird Bond darauf hingewiesen, dass wohl die Gegenseite davon Wind bekommen hat, dass der jetzt flüchtet und deswegen Sniper auf den angesetzt sind. Und als Bond dann, als Koskov die Straße überquert und Bond das eben vom Fenster aus beobachtet mit seinem Gewehr, erkennt er den Sniper. Das ist aber eine sehr charmante,
eine Sniperin,
Cellistin, die er davor noch irgendwie im Konzert gesehen hat, und die sitzt da jetzt mit dem Gewehr im Anschlag und er bringt es nicht übers Herz, sie zu erschießen, und schießt deswegen nur auf die Waffe. Ja, und surprise, surprise, die Dame wird später wieder auftauchen. Ja, und jetzt geht's drum, dass der KGB die Beziehung zwischen Moskau und dem Westen untergraben will. Und jetzt vermutet Bond, dass die Russen mit so einem Waffenhändler unter einer Decke stecken. Und der will sich natürlich bereichern. Und hier kommt die Figur von Joe Don Baker zum Einsatz. Der ist hier nämlich Brad Whittaker. Und das ist eben der Herr, der in GoldenEye wiederum, oder auch Tomorrow Never Dies, ist er halt so auf der Seite der Guten.
Ja, weil, Spoiler Alert, aber er überlebt den Film hier nicht.
Ja, ist trotzdem, es ist echt verwirrend.
Ist komisch, ja, auf jeden Fall. Vor allem hintereinander, also wenn man die hintereinander sieht.
Ja, eben.
Hätte ich den jetzt in 2 Jahren gesehen, hätte ich mich wahrscheinlich nicht erinnert. Ich hätte mich wahrscheinlich erinnert, dass Joe Don Baker ihn mitspielt, aber es wäre nicht so tragisch. Aber jetzt dachte ich so, Alter, was, die besetzen den schon nochmal?
Naja, vor allem jetzt ist dieser hier nicht so lange vor GoldenEye, So, dass ich halt noch kurz mit dem Gedanken gespielt habe, ist das jetzt die gleiche Figur?
Hat der überlebt,
und,
ja.
Es gibt diesen Werdegang und so.
Du musst erst mal überlegen, ist der wirklich gestorben? Was war da nochmal am Ende? Ist der übergelaufen? Fehlt uns da
ja, aber Goldeneye ist ja lange nach Living Daylights oder eben so 7 Jahre oder was?
Ja, klar.
Und deswegen dachte ich, unter Umständen wird hier schon die Figur etabliert, die dann später wieder auftaucht und so. Es war ziemlich verwirrend. Egal. Jedenfalls geht es darum, diesen Waffenhändler ausfindig zu machen, beziehungsweise müssen die überhaupt erstmal drauf kommen, dass gar nicht das abläuft, was sie glauben, was abläuft. Und so geht's über Wien nach Tangier bis nach Afghanistan.
Mhm.
Ja. Und das war doch das Ding auch mit dem U-Boot, ne? Weil, nee, Quatsch, sorry, das war der nächste. Siehst du, das ist echt tricky, Alter.
Ja, es verwischt ein bisschen. Ja. Aber interessant fand ich hier tatsächlich die Anfangssequenz, weil James Bond ja auf so einem Übungsgelände bei so einem Training praktisch gezeigt wird mit Common Agenten, wo sich aber jemand eingeschlichen hat, der dann wirklich anfängt, so die Kollegen umzubringen und um die Ecke zu und umzunieten, so anstatt irgendwie Fahrpatronen dann echte Kugeln benutzt. Und das ist schon ein spannendes Szenario, so, weißt du, dass du siehst, okay, da ist halt einer, der infiltriert gerade irgendwie so dieses Trainingsgelände so und alle denken so, er schießt mit Fahrpatronen und wenn einer mit einer Knarre da rumläuft und so weiter, ist ja auch scheißegal, so, weißt du, weil es wird gerade trainiert. Und checkt das natürlich, cool, weißt du, und das ist schon eine recht ganz gute, ist schon eine coole Eingangssequenz, wo ich dachte, okay, ist ein krasses Setting auf jeden Fall, dass man das so etabliert.
Ich finde, die haben hier so diese Action-Set-Pieces, die großen, die es hier drin gibt, da sind schon ein paar recht wild. Also das Ding mit dem Cello. Kasten, auf dem sie dann da den Berg runterfahren auf dem Schnee.
Ja. Aber
wild.
Alter, also haben die von den Stormtroopern schießen gelernt oder was?
Ja, ja.
Also mit dem Auto auf dem Eis und so ballern die mit so einer Gatling-Gun, ballern die auf das Auto zu und treffen es nicht. Und dann, wenn die zu zweit irgendwie auf einem Cello irgendwie so einen Berg runterrollen und die Schergen hinterher und ballern aus allen Rohren und treffen die nicht einmal, Alter.
Einmal durchs Cello,
genau. Ja. Einmal kriegt das Cello was ab, wo ich denke, Alter, wie schießen die denn?
Super lächerlich, ja.
Also schon eins der Momente, wo ich dachte, so, Alter, wo hatten die denn ihre Schießausbildung gemacht, ey?
Mhm.
Ja, und was mir natürlich aufgefallen ist, so kleiner Bewegtbanausen-Funfact, das Bond-Girl und die Cellistin, die hier im Gespräch war, Mariam Dabo.
Mhm. Extra, ne?
Die habe ich in Extra nackt gesehen. Und die Ron Krabbe haben wir auch nackt gesehen. In der vierte Mann. Also wir haben den Penis von Jeroen Krabbe und die Brüste von Mariam Dabo in diesem Podcast schon besprochen.
Toll. Ganz toll.
Und beide spielen in diesem Bond-Film mit.
Super.
Ja. Joe Don Baker, definitiv auch ein Begriff, hatten ja bei Cap 4 und Co. ist ein großer amerikanischer Darsteller. Aber Alter, der Charakter von ihm, der sich so ein bisschen an Napoleon und Hitler orientiert und Wachsfiguren von ihm selbst irgendwie in diesen Figuren bei sich hat, Alter, das passt irgendwie nicht zu dieser ernsten Tonalität, die Timothy Dalton hier durchzieht. Weil der hat ja zum Beispiel auch keinerlei irgendwie, der verzichtet ja größtenteils auf irgendwelche Gadgets, sondern
Nee, eben, der macht das sehr straight. Also auch die Sprüche sind überschaubar und so, ne? Ja. Also
haben wir übrigens bei From Russia With Love auch nicht erwähnt. Da war das auch noch nicht so groß, dass Sean Connery jetzt ausgestattet wurde mit 1000 Sachen und irgendwelchen Gadgets und so. Also das war da auch
Er hatte diesen Koffer halt, ne?
Er hat diesen Koffer, genau, aber das war noch überschaubar.
Mhm.
Und hier hat man das auch zurückgeschraubt, im Gegensatz zu den Roger Moore Bonds, wo du teilweise auch so recht abstruse Sachen hast. Und bei Pierce Brosnan hat man ja dann wieder richtig die Schraube angedreht. Aber bei Timothy Dalton, für den ist die Knarre, glaube ich, sein wichtigstes Gadget.
Ja, schon. Mhm. Also es gibt natürlich auch hier wieder eine Sequenz bei Q im Labor, wo wir dann ja sehen, Ghetto Blaster.
Ja.
ein bisschen Wortspielalarm hier. Ja, und hast du gelesen, dass der aus dem Off abgefeuert wurde, also dass das Ding ferngesteuert war und die Person, die es abgefeuert hat, war Prinz Charles, also damals Prinz Charles, jetzt König Charles, weil der mit seiner Frau das Set besucht hat.
Mhm. Ganz cool.
Ja. Ja, und sowieso, also die Ideen hier ursprünglich ein Prequel zu machen, dass das Ding dann so endet, dass da Dr. No anschließen kann.
Mhm.
Die haben sie offenbar auch verworfen. Aber es ist scheinbar dann auch der letzte, der einen Originaltitel von Fleming verwendet, bis dann Casino Royale halt wieder das Ding von vorne aufgerollt hat. Und das ist der erste Film, wo wir eine neue Moneypenny haben. Weil die war von Anfang an, war das Lois Maxwell.
Mhm.
Und die hat halt ähnlich wie Desmond, ja, ihr wisst schon, Q, das Ding durchgezogen bis sonst wann.
Ja, siehst du.
Und hier 87 das erste Mal nicht sie.
Und das ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, weil die Chemie zwischen Sean Connery und die kleinen Wortgeflechte, genau, zwischen ihm und Moneypenny fand ich immer großartig zwischen Bond, aber jetzt hier Timothy Dalton, ebenso, wenn es keine Actionsequenzen sind, sondern so dieses kurze Geplänkel mit ihr, wo sie sagt, so, ja, ich kann ja auch meine Barry Manilow Plattensammlung zeigen. Das wirkte schon wieder so unfassbar aufgesetzt und er passte da irgendwie nicht rein, sondern wenn es da wieder ans Eingemachte geht, so, dann fand ich ihn cool. Aber so dieses smarte, charmante zwischen den Zeilen und ab und zu mal so ein Spruch reißen, so die Momente, wo es probiert haben, habe ich gesagt, Alter, nee, Timothy Dalton ist da der falsche Mann für. Irgendwie.
Ja, ich mag ihn schon irgendwie sehr.
Also. Ja, die hätten ihn beschränken sollen auf die Action. So. Also die normalen Sachen, die einen Bond ausmachen, die hat er nicht zu 100% mitgebracht, wie ich finde. Und ich habe ihn ein bisschen verklärt, weil ich habe die beiden Timothy Dalton Bonds, den anderen habe ich jetzt noch nicht gesehen, License to Kill, aber die habe ich tatsächlich richtig krass in Erinnerung und richtig krass fand ich den wiederum, das war bei mir wiederum ein Reality-Check, wo ich gesagt habe, so richtig krass finde ich den jetzt nicht nach der Neusichtung.
Also was ich irgendwie aussetzen. Dann doch sehr erfrischend fand, ist, wie hart 80s der mal wieder ist. Also dadurch, dass wir jetzt wirklich hier verschiedene Epochen durchmachen, finde ich schon immer wieder genauso, wie ich vorhin meinte, man erkennt die 60er, aber halt nicht nur im Guten, ist der hier schon auch krass 80s, weil es gibt so eine Stelle, auch da, wo wir im Schnee unterwegs sind, da hast du das Bond-Thema und das ist dann mit so funky Drums unterlegt.
Alter, das die Synthesizer-Version von dem Bond-Thema, das fandst du gut.
Nee, aber ich dachte halt so, boah, ist das 80s, so. Alter.
Ja, das ist mega 80s, wo ich dachte, Alter, ja, was ist das denn, Alter, warum haben wir das Bond... Thema auf einmal so ein
aber allein, ich finde, das geht doch schon mit dem Bond-Song los, der halt irgendwie nicht das Epische hat, was ein Bond-Song bräuchte,
was,
finde ich.
The Living Daylights ist ein guter Song, Mann.
Ja, das ist ein guter Song, aber es ist halt irgendwie nicht, ist für mich kein Bond-Song, Alter.
Och, ist ein 80s-Bond-Song. Duran Duran, genauso View to Kill und so.
Deswegen, der Film ist halt irgendwie hart 80s und da gehören aber für mich dann auf der anderen Seite eben auch so ein paar Sachen dazu.
Ja, der Score kann schon klassisch bleiben. Der Song kann sich ruhig der Zeit anpassen, wie ich finde.
Die haben hier halt alles versucht, ne? Also Bond raucht hier auch wieder und dann hast du eben das Bond-Thema mit diesen Drums da drunter, Alter. Ich dachte so, what the fuck, Mann, das ist so 80s. Also irgendwie ich fand's spaßig, aber es fiel mir schon auch, also in manchen Momenten schwer, das ernst zu nehmen. Aber ich finde, der kommt mit sehr viel weniger albernen Momenten aus, jetzt im Vergleich zu From Russia with Love.
Also wer mich hier definitiv noch gestört hat, Mariam Dabo, so schön sie ist und hübsche Frau, ohne Frage. Aber dieses komplett auf einmal verliebt, bis über beide Ohren, ja, in unserem Bond-Alter, wo ich gesagt habe, Digga, das kaufe ich zu keiner Sekunde.
Ja, aber das ist komisch. Eben, ich finde, das ist halt generell ein Problem, so wie es geschrieben ist, ist das immer dieses völlige Schockverliebte und wie willst du denn das Ding spielen, Alter?
Ja, aber das war schon hier extrem, so wie ich dachte.
Aber findest du nicht auch, dass die krasse Nastassja Kinski-Vibes rübergebracht hat?
Das ist ein guter Vergleich, ja. Das ist tatsächlich ein guter Vergleich. Ist so ein bisschen Typ Nastassja Kinski auf jeden Fall.
Ja, voll.
Ja, John Rhys Davis haben wir noch.
Unbedingt,
kennen wir aus den Indiana Jones Filmen und Gimli natürlich.
Das fällt mir auch immer so schwer, jemand anderen zu sehen, ne, als seine Figur bei Indiana Jones.
Ja, die hat das schon geprägt, definitiv, ja. Also bei Herr der Ringe ist er so verändert, dass man ihn nicht richtig erkennt, aber die Fresse kennt man natürlich aus Indiana Jones.
Ja. Ja, und eben auch. Andreas Wisniewski als Necros.
Ja. Und ist auch immer interessant, dass sie international auf jeden Fall auch immer so die Leute casten. Das finde ich immer ganz cool. Also, ob jetzt, wir haben noch einen dänischen Antagonisten nachher, also da sind die nicht so. Jetzt war man in Holland unterwegs und hat General Koskov mit einem Niederländer besetzt.
Ja, auch interessant, ne?
Mhm.
Ja, aber eben da, also bei Bond scheißen sie da eh voll drauf, habe ich das Gefühl.
Ja, definitiv.
Ja, und Regie haben wir noch gar nicht erwähnt, John Glenn. Natürlich auch jemand, der mit seinen 15 Credits noch andere Bond-Filme gemacht hat, weil du hast eben erwähnt, License to Kill ist auch von ihm und Octopussy.
Ja. Das ist definitiv auch eine Größe im Bond-Universum. Alright. Ja, hier wahrscheinlich die meisten Abstriche bei mir. Aber du bist hier gut durchgekommen. Ja?
Voll. Also, weil ich aber auch wirklich Timothy Dalton total mag und eben Andreas Wisniewski und so ein paar Sachen mochte ich hier echt gerne, aber ich vielleicht war auch dieses unnötig Komplexe für mich dann, ich hatte irgendwann zwischenzeitlich wirklich den Ehrgeiz, das jetzt komplett verstehen zu wollen, was sie da machen.
Mhm. Da bist du aber.
Und es ist schon.
Da bist du ja schon fast verloren.
Es ist schon hier, wild, ey. Also,
bei dem Film dachte ich, okay, also ich werde hier auf jeden Fall nicht die Handlung zusammenfassen. Das war das, was ich dachte während des Films. Was kann man denn noch, was kann man noch reinschmeißen, was man schmuggelt? Seltene Hunde vielleicht noch, die, das hätte man noch einbauen können, dass die noch geschmuggelt
also,
werden.
Also im Endeffekt täuschen die ja einen Überlauf vor, um so Nationen gegeneinander auszuspielen und Bond da reinzulocken, Alter. Also es ist halt wirklich unnötig, verdreht alles.
Aber was ich natürlich interessant fand, sehr häufiger Besucher der schönen Stadt Wien, dass ich da natürlich den Prater erkannt habe und Schloss Schönbrunn und so, was hier natürlich als Schauplatz dient.
Ja.
Und dachte, sag, guck mal, hier warst du überall gewesen, hier in dem Garten von Schönbrunn und Volksoper von außen auch gesehen. Also viele Locations, die Wiener auch erkennen durften in dem Film.
Ja, ja. Also gerade dieses Riesenrad, das ist ja auch in der BV-Reihe prominent zum Einsatz gekommen. Und
das
so.
Ist natürlich sehr prägnant, ja.
Ja.
Definitiv. Okay.
Okay, und aber was fandst du jetzt am schlimmsten daran?
Ja, die Chemie zwischen Bond Girl, Timothy Dalton, gut, aber manchmal auch nicht gut. Siehe die Szene mit Moneypenny und Co. Die Action teilweise mit dem Faustkampf daneben und so. Und teilweise auch ein bisschen langweilig.
Und die Erklärung für dich ist halt wirklich, dass Timothy Dalton der falsche Mann für den Job ist.
Ja, Timothy Dalton ist nicht das Komplettpaket. Der gefiel mir halt ganz gut, weil der das relativ straight gemacht hat. Aber so dieses Geplänkel mit Moneypenny und so, da denke ich so, ja gut, das wirkt einfach zu sehr nach Drehbuch und so. Das kaufe ich ihm nicht. Und er ist der Einzige, bei dem ich das nicht kaufe. Also ich kaufe das bei Daniel Craig, bei Sean Connery, bei Roger Moore, bei allen, nur bei ihm halt nicht. Dazu ist er halt zu...
Interessant.
Dazu ist er zu ernst.
Und glaubst du, das wäre was anderes gewesen? Hätte er wirklich in früheren, jüngeren Jahren schon zugesagt?
Weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie man ihn angelegt hätte. Er kann ja auch so charmant, also diese charmante Seite kann er ja sicher auch, wenn man ihn so wie Roger Moore angelegt hätte, aber... Es beißt sich ein bisschen, weil ich mag mehr die Randale-Bonds tatsächlich als die Gentleman-Bonds à la Pierce Brosnan und Roger Moore, wenn ich jetzt so nach meiner eigenen Präferenz gehe. Und er ist einer aus der Sorte, von dem Schlag, aber irgendwie war der Film, weiß nicht, durchwachsen. Mhm. Mir fehlten hier so ein bisschen so den klassischen Charme der Bond-Filme. Bei mir hat sich alles hochgestellt, wo plötzlich diese Keyboard-Version von dem Bond-Theme eingesetzt hat. Ich dachte, wollt ihr mich verarschen?
Ja, ja, eben. Also er sticht da schon ein bisschen raus, aber irgendwie rechne ich ihm das auch an.
Okay. Das haben wir was Neues probiert.
Ja, ja, schon.
Ja, gut.
Also weil eben, man ist halt schon stark gefangen in diesem Muster.
Das ist geil, dann dürfte sich das diesmal hier drehen bei dem Film, bei den Bewertungen.
Kann gut sein. Naja, ich meine, die haben für den Film ja auch Sam Neill gecastet.
Mhm.
Hättest du dir das vorstellen können? Ja, die haben Screentests gemacht.
Ja, da gibt es tatsächlich Screentests mit Sam Neill.
Hättest du dir das vorstellen können?
Ja, vor allen Dingen wäre auch kein Brite gewesen.
Neuseeländer.
Ja, hatten so Neuseeländer als Bond besetzt. Das hätte ich schon komisch gefunden, aber den nimmt man den Briten auf jeden Fall ab. Der hat ihn ja schon ein paar Mal gespielt.
Mhm.
Kann man sich vorstellen. So ein junger Sam Neill als Bond? Why not?
Na.
Ja, ist jetzt nicht ganz verkehrt.
Und wie sieht's für dich mit Sean Bean aus? Weil der war ja hier auch im Gespräch.
Ja, hatten wir ja später bei Pierce Brosnan als Antagonisten.
Ja.
Aber ist jetzt auch keiner, wo ich sagen würde, das ist jetzt komplett abwegig, so weißt du. Also auch ein Sean Bean kann man sich als Bond vorstellen in jungen Jahren. Das ist ja, ich meine.
Ja, eben, jetzt, wir sind ja jetzt, noch in den 80ern, ne?
Genau, wir sind 20, 25 Jahre vor hier Game of Thrones und so. Also in jungen Jahren, why not? Obwohl er wäre dann der erste blonde James Bond gewesen, so, wo sich auch viele dran gestoßen haben bei Daniel Craig und ihn verarscht haben, wegen jetzt James Blond oder was, was soll das denn?
Naja.
Weil alle dunkelhaarig waren.
Ja, der dürfte sich eh viel anhören, der arme.
Oh ja. Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Na gut,
okay.
Der Haupt des Todes, A View to Kill, schließen wir ab oder was?
The Living Daylights. Also von dir hätte ich ja tatsächlich gerne.
Ja, klar, natürlich. The Living Daylights, View to Kill ist ein anderer Film, ja.
Voll. Von dir hätte ich ja gerne mal irgendwie so ein Ranking, aber da müssen wir wahrscheinlich erstmal das andere Special aufmachen. Von den Bond-Songs insgesamt.
Ja, vielleicht machen wir da mal Video oder so. Wir wollten ja mal so ein Ranking-Video machen und irgendwie so ein Tier-Video. Vielleicht packen wir das irgendwie.
Ja, hinter der Paywall.
Hinter die Paywall dann irgendwie so ein
Bond-Ranking. Können wir bestimmt die Songs auch einspielen.
Ja, Songs oder und dann irgendwie neben dem Zuge vielleicht unsere Darsteller oder Filme oder was auch immer. Überlegen wir uns was. Mhm. Vielleicht kommt da noch was. Kleiner Bonustrack.
Genau.
Für Supporters.
Ja.
Schauen wir mal.
Ich spreche dann nochmal über Flash.
Ja, mach das.
Nur wegen der Mucke. okay. Punkte, ja, 6,7 auf IMDb, Metascore ist bei 59, Letterboxd 3,3.
Naja, kommt nicht so gut weg wie der Sean Connery Bond, punktemäßig.
Ja, gut, auf Letterboxd hat er jetzt 0,3 weniger, ist jetzt auch nicht ein Riesensprung. Aber für mich ging das voll klar, ich bin bei 7.
7 Punkte hier?
Ja.
Okay, hier bin ich der Bad Cop, 6 von mir und 7 von Lee. Mhm. Alright. Schauen wir mal.
6. Ja, bist du aus deinem Muster ausgebrochen, kannst du sehen.
Bin ich ein bisschen aus meinem Muster ausgebrochen, richtig. Der erste Bond-Film in der Tabelle, der von mir weniger als 7 Punkte kriegt. Dann gucken wir mal, was der zweite Pierce Brosnan-Bond macht, den wir hier besprechen. Mhm. Weil wir hatten GoldenEye vor ein paar Wochen in einer normalen Episode. Und jetzt in diesem Bond-Special besprechen wir den nächsten Pierce Brosnan-Bond.
Ja. Der Tomorrow Never Dies. Mhm. Wie heißt der auf Deutsch?
Auf Deutsch?
Der heißt der Morgen stirbt nie, ne?
Auf Deutsch heißt er der Morgen stirbt nie, richtig, ja.
Ja. 97, ein Bombenjahr.
Ja, Lee müsste sich perfekt an diesen Film erinnern können. Weil 97 ist ein helles Jahr.
Das sagt vielleicht schon was über den Film aus.
10 Punkte, sag ich.
Ich konnte mich nicht erinnern.
Was? Okay, dann ein Punkt.
Ich war halt echt so, Alter, Jonathan Pryce hat da mitgespielt? Interesting. Ja.
Ja, wenn du mich gefragt hättest, ob Jonathan Pryce schon mal einen Bond-Bösewicht gespielt hätte, ich konnte mich auch nicht dran erinnern. Und ich habe ja festgestellt, dass View to Kill im Angesicht des Todes 84 war der einzige Bond-Film, wo ich mir nicht mehr sicher war, ob ich den schon mal gesehen habe. Hm. Alle, die danach kommen, kannte ich schon mal. Insofern, alle Bond-Filme, die wir jetzt besprechen oder die nach 84 kamen, habe ich irgendwann schon mal gesehen. Und dass hier Vincent Pryce mitspielt und Vincent Pryce Action hier, Jonathan Pryce.
Ja.
Und auch, dass Sheryl Crow einen Bond-Song schon mal gesungen hat von einem Film, hätte ich auch niemals rekapitulieren können, das wusste ich nicht.
Den fand ich hier auch wieder so austauschbar.
Ja, ich dachte, das war Gwen Stefani tatsächlich. Ich dachte so, Alter, No Doubt haben einen Bond-Song und dann habe ich gesehen, okay, dann kam Sheryl Crow bei den Credits und ich so, okay, das wusste ich nicht mehr.
Nee, da habe ich gar nicht erst angefangen, drüber nachzudenken.
Ja, war Katie Lang ursprünglich geplant, die hat man dann in den Nachspann gepackt, den Song, den sie gemacht hat und hat sich dann jemand geholt, der noch bekannter war.
Mhm. Okay.
Für das Franchise. Ja, aber wir raten ja auch mal wieder.
Ach ja. So, ich habe mir hier nämlich für dich 6,5 aufgeschrieben.
6,5, okay. Du warst ja bei GoldenEye auch ein bisschen versöhnlicher als ich. Fand ihn ja auch nicht so mega.
Naja, 7 Punkte hast du ja gerade gesagt.
Ja. Ich sag eine 7 bei dir.
Was habe ich denn bei GoldenEye gegeben?
Kann ich mal reingucken. Ich habe die Tabelle hier aufgerufen.
Mhm. Also du sagst 7, ja?
Ja, ich sag 7. Du hast GoldenEye gar nichts gegeben, weil ich habe deine Punkte hier nicht eingetragen. Bist du sicher, dass du dabei warst bei der Besprechung? Da muss jemand gefuscht haben, der die Tabelle bearbeitet, wer auch immer das ist.
Wer könnte das gewesen sein?
Hast du deine Punkte da noch irgendwo drin?
Nee.
Die hast du da wahrscheinlich nicht mehr drin. Nee, ja, dann muss ich mal in die Folge nachhören und muss da deine Punkte nachrechnen. Ich habe nur meine Punkte eingetragen.
Natürlich, ey.
Der Morgen stirbt nie, Atom Bomb. Tatsächlich versucht es jetzt mal mit der Bond-Reihe, weil er mit seinen eigenen Filmen kriegt das nicht hin, irgendwie eine gute Punktevergabe von uns zu kriegen. Jetzt versucht das mit einem
jetzt nimmt er gleich den, ey.
Mit einem Franchise, was auf jeden Fall zumindest ganz gut funktioniert bei uns.
Ja.
Ja, Grüße an Atom Bomb nach Österreich. Hauch des Todes wäre doch passend gewesen, wenn er schon in Wien spielt. Ja, hättest du den Film, wenn er schon abspricht, hättest du den Film nehmen müssen.
Mhm.
Gut, reden wir über diesen Pierce Brosnan-Bond.
Na, hier sind wir viel in Deutschland unterwegs, ne?
Ja, stimmt.
Hamburg.
Ja, Hamburg in the house.
Ja, Regie Roger Spottiswood. Mhm. Von dem kenne ich noch The Sixth Day mit Schwarzenegger.
Den habe ich ja nie gesehen.
Okay.
Aber hat ein paar Sachen gemacht, die man gesehen haben könnte, ja.
Aber hast du einen anderen Bond gefunden in seiner Vita?
Nee, glaube nicht.
Eben.
Aber der hat doch irgendwas Großes gemacht, was ich auch noch kenne. Also der war in den 80s auf jeden Fall sehr...
Ja, ja, nur weil wir es jetzt bei den anderen aktiv. Beiden Filmen davon hatten, dass das schon üblich war, dass auch Leute meistens dann noch einen gemacht haben. Oder mehrere Bond-Teile.
Mhm. Nee, in dem Fall war es wohl ein Einzelfall.
Ja.
Under Fire, großartiger Film mit Nick Nolte, diesen Journalisten-Thriller. Mhm. Stopp oder meine Mami schießt, hat er gemacht.
Ach, geil.
Air America mit Mel Gibson. Also hat schon ein paar Filme gemacht, die wir gesehen haben. Mörderischer Vorsprung ist ein geiler Film.
Aber du weißt, dass er auch Autor ist, nicht, dass du jetzt seine Autoren-Credits liest?
Ich lese einfach seine Filme. Vielleicht war er hier auch als Autor unterwegs. Scott und Hooch steht zumindest auch in seiner in seiner Filmografie.
Na gut. Ja, willst du erzählen, was hier geht?
Kriege ich wahrscheinlich wieder nicht zusammen. Aber ich kann zumindest.
Komm, ey, das ist doch, also das finde ich wiederum ist eine Handlung, die irgendwie so einen aktuellen Bezug für mich hat, dass ich das jetzt hier gar nicht so schwer finde. Weil, mal ganz ehrlich, Alter, der Antagonist ist für mich so eine Mischung aus Jobs, Steve Jobs und Donald Trump.
Ja, auf jeden Fall. Typisch 90er halt so ein Tech-Guru auf jeden Fall, der sehr, sehr groß ist. Und,
ja, so ein Medienmogul.
Ja, so ein Medienmogul und Tech-Guru.
Aber das Abgefahrene ist doch, dass der eigentlich über Fake News, naja, also die News selber sind nicht fake, aber er kreiert halt Fake-Kriege eigentlich, um darüber dann Nachrichten zu machen, zu produzieren und damit sein Medienkonglomerat irgendwie größer werden zu lassen und so ein bisschen die Welt zu erobern. Weil er sich halt die Übertragungsrechte in China sichern will und all das. Und das ist schon eine abgefahrene Kiste, finde ich, weil das ist jetzt die Nummer hier mit dem U-Boot und die haben halt so ein Stealth-U-Boot und befinden sich dann im chinesischen Meer irgendwo, wo hieß es? Südchina irgendwo sind die, wo aber eben auch zwei andere Nationen unterwegs sind. Und die sind dann eben unentdeckt und fangen dann halt an, auf das eine Boot zu schießen und so denken die Briten, das kommt jetzt von den Chinesen. Die stehen sich dann nämlich gegenüber. Und so will unser Bösewicht Elliot Carver hier den dritten Weltkrieg vom Zaun brechen.
Er will die Nation gegeneinander aufspielen, richtig.
Ja. Mhm. Und das alles halt nur, um eben gleichzeitig zum Launch von seinem Medien-Ding, seinem Medienimperium, da will er halt dann von profitieren. Und das ist schon irgendwie, finde ich, ein Plan, der leider irgendwo recht aktuell ist. Also ich finde jetzt, wo du siehst, wie wenig es braucht, bis dann halt einfach Raketen auf andere Länder gefeuert werden, Alter, wo ich mir denke, was geht denn ab? Mhm. So krass. Und jetzt sind wir halt schon an einem Punkt, wo es einfach AI-generierte Bilder und Videos gibt, die dann eben Einschläge von solchen Raketen zeigen, die gar nicht stattgefunden haben.
Ja, das hat. Mhm.
Und Alter, wir werden demnächst halt nur noch Nachrichten konsumieren und bei nichts mehr wissen, ist es jetzt echt oder nicht.
Also, das ist ja bei Social Media tatsächlich schon der Fall. Also wenn du bei Social Media rumscrollst und so weiter, siehst du ja irgendwelche Videos und so weiter, wo du dich fragst, okay, ist das jetzt überhaupt wirklich passiert oder ist das jetzt AI und so weiter. Du glaubst ja gar nichts mehr, was da irgendwie gezeigt wurde und so, weil da so viel.
Guck mal, die Einschläge in diesem riesen Gebäude da in Dubai, das war fake. So, voll krass, Alter. Da gab es einfach AI-Videos, wie da irgendwas explodiert. Und
ja, wobei ein Hotel tatsächlich bombardiert worden ist. Also in Dubai.
Ja, aber
ich habe ja da Freunde, die da sitzen und so weiter. Die sind tatsächlich nach Deutschland geflüchtet. Also ist jetzt nicht so, dass da gar nichts war.
Das ist eh lustig, wie jetzt gerade die ganzen Influencer sich mit irgendwelchen Scheiß zusammen zu tun, um dann Videos zu posten, wo sie sagen, wie safe sie sich hier fühlen und so. Naja. Ja, ist ein anderes Thema, aber eben, dadurch hatte das für mich irgendwie so eine sehr aktuelle Komponente, wo ich irgendwie dachte, krass, also der Film ist von 97, ist damit fast 20 Jahre alt und das Thema ist eigentlich aktueller denn je.
Ja.
Ja, und so kommt dann eben es natürlich zur Konfrontation jetzt eben zwischen England und China, da erstmal auf den Gewässern und so kommt dann neben Bond dann auch eine chinesische Geheimagentin mit dazu und das ist die Figur von Michelle Yeoh. Mhm. Und natürlich gibt's auch wieder eine Lady für Bond. Das ist wie so oft eine vergebene Frau. Das finde ich auch so geil, dass dann Daniel Craig in Casino Royale meint, als es darum ging, sie wäre nicht sein Typ. Und sie fragt, warum dunkler? Married oder was?
Ledig, sagt er. Single.
Genau, Single ist, stimmt, ist nicht ihr Typ, ist nicht sein Typ, weil sie Single ist, ne? So, dass er eben auch vergebene Frauen steht. Und das haben wir jetzt hier im Fall von Paris, heißt die Dame nämlich. Das ist die Frau von unserem Bösewicht und wird gespielt von Terry Hatcher.
Ja.
Das war ja für mich ihre Primetime.
Ja, klar. Hallo, Lois Lane.
Ja, eben.
In ihrer Blüte.
Ja, die tolle, fand ich tolle so Frau. Toll.
Terry Hatcher, klar, logisch.
Hammer.
Auch später noch. Also bei Desperate Housewives war die ja schon so Da war die schon so in den MILF-Jahren, aber trotzdem immer noch sehr, sehr hübsch.
Voll. Ja, Terry Hatcher. Mensch, endlich mal einer, auf die wir uns einigen können.
Ja, auf die können wir uns wirklich einigen. Wobei Michelle Yeoh ja auch als Bond-Girl durchgeht, weißt du? Ich meine, zwischen den beiden ist ja nicht so, dass da,
ja,
nicht,
ja,
dass da nicht was geht.
Ja.
Und,
ja, aber sie ist, glaube ich, schon auch primär drin, um hier eben ein bisschen Martial Arts mit reinzubringen.
Ja, ich habe gehört, da wurden Stuntmen von Jackie Chan irgendwie eingeflogen, weil die normalen Stuntleute von Bond irgendwie von ihr nur auf die Fresse gekriegt haben und weil die überhaupt nicht klar kamen mit der Geschwindigkeit, mit der sie agiert hat als,
ja,
als kampferprobte Dame.
Ja, ja, man sieht schon eben, dass sie es drauf hat, ne?
Die hat's drauf, ja, ja. Und ist natürlich cool, dass man sie einsetzt, weil das war die Zeit, wo irgendwie, wo danach dann irgendwie auch Tiger and Dragon kam und so und ihre große Prime. Kampfchoreografie-mäßig, gerade so mit den Asia-Filmen, so, die war ja in den 90ern groß. Also,
aber es cool, ist ein bisschen schade, weil man schon merkt, dass der, also entweder war Regie oder eben dann Choreo, wie auch immer, ich glaube, die waren halt so ein bisschen überfordert damit, weil es ist nicht optimal eingefangen. Also es geht oftmals total unter, was sie da macht, weil du siehst schon, wie krass die ist.
Ja, ja, genau.
Aber es ist wirklich selten so gefilmt, dass du dir die ganze Zeit denkst, boah, Alter, sieht
ja, ich
so
glaube,
ab.
Ja, weil ihre Konterparts halt, glaube ich, da nicht mithalten können. Mhm. Die sind halt eher Fallobst.
Tja, hätten sie mal Mattis dazu geholt.
Ja.
Ja, wobei 97, weiß ich nicht. Aber der hat ja auch sehr früh angefangen.
Mhm.
Ja, und hier haben wir eben Götz Otto als Stamper.
Da ist er.
Stamper.
Der Stamper. Er hat sich die Haare blond gefärbt. Ja. Ja. Wasserstoffblonden Hüden.
Aber eben, also gerade so in der Optik kannst du schon verstehen, dass die den in den Bond-Film packen, oder?
Ja, logisch. Klar.
Also
ja,
funktioniert
Fall.
Für mich einwandfrei.
Mhm.
Ja, und jetzt hier haben wir trotzdem eben aber auch wieder Joe Don Baker auf der guten Seite. Jetzt spielt er hier Wade.
Ja.
Und ist so ein bisschen das amerikanische Pendant oder halt so amerikanischer Support für Bond.
Mhm.
Ja, weil so diese Felix-Figur, die taucht ja auch über alle Jahrzehnte immer wieder mal auf und sieht komplett unterschiedlich aus.
Felix leider.
Ja.
Um das Ganze mal ein bisschen chronologisch aufzuziehen, jeder Bond-Film steigt ja auch mit einem Prolog ein.
Das
ist meistens gleich. Das ist eine Action-Sequenz und so weiter, die ich erstmal reinbringen soll in den Film.
Dann kommt Bond da irgendwie raus und dann kommt die Intro-Sequenz.
Und die fand ich hier spektakulär, Alter. Mhm. Wo er da in Sibirien irgendwo auf diesem verschneiten Airport ist und da wird diese Luftrakete irgendwie losgelassen auf diesen auf dieses Zielort und er muss da versuchen rauszufinden und schnappt sich dann diesen Kampfjet und versucht dann irgendwie bevor die Rakete da einschlägt, da rauszukommen. Das fand ich spektakulär, fand ich richtig gut, die Sequenz so. Also muss man den Film lassen. Das hat mich schon reingebracht und dann dachte ich schon so, okay, sehr geil. Dann folgte ein Bond-Vorspann, der so ein bisschen aussah wie so ein Bildschirmschoner von Windows 95 irgendwie damals, weißt du, auf den PCs. Wo ich gesagt habe, Alter, okay, du hast gesagt, hier zeigen sich die 60er nicht gerade von der besten Seite, hier zeigen sich die 90er auf jeden Fall nicht von der besten Seite.
Ja.
Das alles, was so ein bisschen CGI mit drin ist und so, und diese Computereffekte, das ist so unfassbar hässlich. Aber die handgemachte Action, Alter, es gibt ja noch eine Sequenz auf diesem Markt, wo die dann sind. Und Alter, wo dieser Helikopter, also
das
die werden
Ding
ja
auf dem Motorrad? Alter.
Die werden ja dann verfolgt mit Motorrädern und mit Autos und so, aber wo dann ein Helikopter als Waffe eingesetzt wird und die Schnauze so nach unten dreht und die Rotorenblätter praktisch da als Waffe einsetzt und so und alles ummäht, was sich irgendwie in den Weg stellt.
Aber dämlich eigentlich, weil da kann so viel schief gehen, aber ja.
Aber wie geil, Alter.
Ja, ja,
wie geil ist das gemacht, Alter. Also.
Ja, sowieso, gehört ja zu der Motorradsequenz, wo die beide zusammen in Handschellen auf dem Motorrad sind.
Und dann dreht sie sich praktisch um ihn rum, genau. Damit sie, ist mega.
Und das ist super geil gemacht, ne? Also, wie sie auch zum Teil, sie hat eine Hand am Lenker und er auch, weil die halt eben die anderen Hände gefesselt sind. Das ist schon ziemlich cool gemacht, fand ich auch.
Also und hier haben wir mal das Gegenbeispiel so von eingesetzten Darstellerinnen, wo du nicht abnimmst, dass sie so in Actionsequenzen auch funktionieren.
Ja,
Michelle Yeoh und Pierce Brosnan
voll.
In der Sequenz aneinander gekettet, den nimmst du ab, dass sie das auf jeden Fall wuppen, so weißt du. Also sie sind beide Action erprobt.
Ja.
Ist gut besetzt.
Und ey, in dem Film ist mir irgendwie aufgefallen, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, weil ich habe früher schon auch immer gesagt, naja, Pierce Brosnan als Bond ist mir irgendwie zu glatt, weil du hast ja auch eben gesagt, er ist so dieser Gentleman-Bond und so, ne?
Mhm.
Aber es gibt für mich hier so ein paar Momente drin, wo ich mir einbilde, gesehen zu haben, dass der den schon auch als harten Psychopathen angelegt hat. Weil so, der Mangel an Empathie, den treibt er hier schon auch auf eine Spitze und wie er das dann kommentiert und so weiter, der könnte halt auch einfach ein übler Psychopath sein.
Okay, interessant.
Also musst du dir mal wirklich, mit dem Ding im Hinterkopf musst du dir mal so einen Pierce Brosnan Bond angucken, weil es gibt Momente, wo du wirklich denkst so, Alter, der hat sie doch nicht alle. Also so, aber auf eine creepy Art, weißt du?
Ach so?
Ging mir zumindest so.
Okay. Abgefahren. Vielleicht war ich auch dadurch geblendet.
Ja, auch hier wie, ne? Also es wird ja erzählt, dass er und Paris eine Backstory haben.
Ja, genau. Sie haben sind sich schon mal begegnet.
Im späteren Verlauf passiert da ja was. Wie er das Ding wegsteckt, Alter.
No pun intended.
Naja, okay, der Teil hatte jetzt nicht so viel von einem Psychopathen, aber das, was danach kommt, Alter.
Ja, gut, stimmt, ja. Hm.
Da ich schon so, Digga. Ja, also wie auch immer, es war auf jeden Fall eine Farbe da drin, die ich halt früher nie gesehen habe.
Ja,
und
ja.
Irgendwie fand ich das voll cool, Alter, weil ich dachte, ja, wie geil wäre das denn? Also das sehen wir ja später dann auch mit Daniel Craig vielleicht nochmal auf einem anderen Level. Aber das ist ja schon irgendwo eine legitime Herangehensweise, weil ich meine, dieser Doppel-Null-Status ist ja dann eben die wortwörtliche License to Kill.
Ja.
Und wie er hier manche Leute hinrichtet, so dass es ihm halt auch Spaß macht. Du siehst, der könnte den einfach umbringen, Genick brechen oder sonst was so. Aber der zelebriert das manchmal. Es gibt so zwei Momente, wo der förmlich zelebriert, dass er jetzt den Typen umbringt. So.
Ja, ja.
Und er müsste das nicht in dem Ausmaß machen, weißt du?
Er kriegt ja auf jeden Fall mehr Profil als bei GoldenEye, habe ich das Gefühl. Und
ja.
Aber auch so eine düstere Tiefe, die mir natürlich gut gefallen hat, weil ich fand ihn bei GoldenEye ja viel zu glatt.
Eben, und das habe ich aber so abgespeichert für mich als Pierce Brosnan Bond, dass der halt viel zu glatt ist für den Bond. Ja,
zeigt er so ein bisschen andere Seite.
Aber hier richtet der halt Leute hin, Alter, der bringt die gerne um.
Ja, ja.
Und das ist schon eben, damit kriegt er halt so eine Psycho-Seite,
ja, ein bisschen schon,
die Bond für mich bis dahin halt nie hatte.
Mhm.
Weil das haben die 3, 4 vor ihm nicht gemacht.
Mhm, das stimmt. Aber was die Pierce Brosnan Bond Film auch immer ausmacht, ich habe das Gefühl, dass das mit den Gadgets hier so ein bisschen in die Höhe getrieben worden ist. Wobei das hier noch so mit dem Handy, wo du das Auto dann praktisch steuerst, obwohl du nicht am Lenkrad sitzt, weißt du?
Aber
das finde ich ja noch
der Rückbank liegt.
Ja, das finde ich ja noch cool. Also das geht ja noch. Aber dieses unsichtbare Auto, was dann irgendwie im nächsten Film erscheint.
Ja, das
ist dann
mit Halle Berry das Ding. Ne?
Da haben sie zu viel draufgelegt. Aber so dieses ferngesteuerte Auto und so, das ist noch okay so, weißt du?
Was ist das bitte auch für eine geile Actionsequenz, Alter?
Ja, die ist super.
Wie das Ding zerschossen wird.
Ja. Hm.
Und ich meine, wir hatten es noch bei GoldenEye.
17 Autos haben die für die Szene, Alter, geschrottet.
Ja, das siehst du, ey, weil wir hatten es bei GoldenEye davon, da war es ja, glaube ich, der Roadster, ne, der dann so übertrieben gut verkauft wurde durch den Film und so. Und das hier, also auch wenn der Wagen dann komplett zerlegt wird, aber bis dahin ist das halt schon auch eine gute Werbung für BMW, Alter.
Da war Bond ein krasser Trendsetter, die Z3 liefen ja auch krass, wo der Bond-Film rauskommen ist, wo der dann irgendwie präsent war und so.
War das nicht der mit dem GoldenEye? Ich habe keine Ahnung von Autos.
Nee, der war, glaube ich, danach.
Okay, aber wir hatten doch da gelesen, dass, ich meine, es war irgendein Roadster. Ist ja auch egal, jedenfalls das Auto, was er da bei GoldenEye gefahren hat, hat sich ja dann übertrieben gut verkauft.
Ja.
Und das hier ist halt schon auch eben gute Werbung für so eine Karre, ey, wie er mit dem Ding durch die Gegend heizt. Und deswegen, ich finde, der Film hat echt viele gute Actionsequenzen. Und da ist das drumherum, ich finde, also ich kann da viel mitmachen, so, weil da funktioniert halt viel für mich durch die Action. Und eben wie wie Jonathan Pryce das Ding angelegt hat, ist halt schon wirklich wie so ein Jobs-Trump-Typ, der halt völlig größenwahnsinnig ist.
Ja, funktioniert schon gut.
Und klar, irgendwo auch Mörder-Klischee, aber ja, also wenn irgendwas Klischee ist, dann ja bitte ein Bond-Bösewicht. Mhm.
Das haben wir
gar nicht erwähnt, ne? Vorhin bei Living Daylights, Mariam Dabo hat ja danach Bilder mit dem Playboy gemacht.
Mhm.
Und da zum Thema Klischee, weil da bin ich jetzt wieder drauf gekommen, weil da ist sie dann schön mit Augenklappe und weißer Katze in der Hand. Ne? Also,
okay.
Ja, sie war nicht besonders happy mit den Bildern, weil es wohl nicht künstlerisch genug war für ihren Anspruch. Aber irgendwo, ich will damit auch nur sagen, so ein paar Klischees gehören halt auch zu Bonn, finde ich. Genauso wie eben die lässigen Sprüche. Und das kann Pierce Brosnan schon auch richtig gut, finde ich.
Ja, ja, das kann er gut.
Also wie er mal so aus der Hüfte dann noch so einen Spruch raushaut.
Das meine ich ja,
im
Gegensatz zu Timothy Dalton nimmt man ihm das voll ab und es wirkt halt nicht aufgesetzt bei ihm, sondern er ist halt der Typ, der das machen kann, so, der es bringen kann.
Ja,
ja, und interessanterweise an der Seite von Jonathan Pryce als sein Henchman wiederum, Ricky Jay als Gupta, den kennen wir natürlich primär aus dem PTA-Film um Boogie Nights rum und so, wo er der Kameramann war und so. Und der ist ja
halt so das Technik-Brain.
Genau, das Technik-Brain, und der ist ja Zauberer und ist ja so Magier und Illusionist so im wahren Leben.
Stimmt, war er nicht auch bei dem Philip Baker Hall-Film von PTA?
Ja, stimmt, in dem ersten war er auch dabei.
Na, und da war er da nicht auch hier Berater für die ganzen...
Für die Zaubertricks, ja, stimmt, ja, genau, ja, richtig, ja, stimmt, war er auch.
Ich meine, ja, oder in irgendeinem Film hat.
Und hier sollte er auch so Kartentricks vorführen und soll halt irgendwie mit Karten sollte er Bond erstmal bewerfen und attackieren und so. Und das hat er wohl mal gemacht und hat Pierce Brosnan dann irgendwie im Gesicht verletzt. Und da haben die gesagt, okay, die Szene machen die nicht, wir wissen nicht, wie sie es drehen sollen, ohne ihn zu verletzen.
Alter, was ist das denn? Das ist ja wie Channing Tatums Figur bei Deadpool.
So ja. Ungefähr, ja. Der soll richtig, richtig mies.
Meine Waffe sind Karten.
Ja, auf jeden Fall.
So ein Rotz.
Was für eine Superkraft, ey. Da kann ja Flash Gordon mehr.
Ja. Vincent Schiavelli müssen wir noch erwähnen.
Vincent Schiavelli, ja, hat wir neulich in Ghost.
Ach ja.
Da hat er auch mitgespielt.
Eine ähnliche Rolle.
Tatsächlich, ja. auch ähnliche Screentime.
Ja, schon. Auf jeden Fall ähnlich creepy der Auftritt, ey.
Definitiv, ja.
Dieser blöde, wie sich Amis Deutsche vorstellen, dass die einfach am Ende von jedem Satz ja sagen.
Das machen Deutsche nochmal.
Don't move now, ja.
Und wie heißt er? Kaufmann. Denken wir uns einen typisch deutschen Namen aus. Kaufmann.
Ah, oh, ist so schrecklich, ey. So, auch sowieso, also eben, wie gesagt, es spielt hier viel in Hamburg. Und ey, da, also was denn, dieses Tor, auf das sie zufahren, wo er dann natürlich durchfährt, dass da einfach Achtung, Halt draufsteht. Auf welchem deutschen Tor steht denn bitte Achtung, Halt? Und das ist halt wieder so Worte, die Amis kennen. So.
Achtung, Halt! Lernt man in jeder Fahrschule.
So, Stopp geht nicht, ist nicht deutsch genug. Achtung, Halt!
Ja, ja, das berühmte Achtung, Halt-Schild.
Oh. Gott, ey. Deswegen, also es sind so, aber es hat tatsächlich dem Spaß keinen Abbruch getan, im Gegenteil. So, ich konnte mich halt auch ein bisschen über den Film amüsieren, was natürlich nicht seine Absicht war, aber eben die Action-Momente, die haben ganz gut funktioniert.
Also,
für mich,
also ich war überrascht, wie gut der ist, Alter, im Gegensatz zu GoldenEye. Ich bin ja echt gut durchgekommen und fand den tatsächlich sehr kurzweilig. Die Action war geil, Pierce Brosnan war gut drauf.
Geil.
Ich habe ja alles gekauft. Judi Dench scheint auch ein bisschen warm geworden zu sein mit ihm, weil die war nicht mehr ganz so Anti wie bei GoldenEye, weißt du, auf ihn zu sprechen, sondern hat ihn diesmal, kam die ein bisschen besser mit ihm klar. War cool. Das war das Ding im Desmond Llewellyn wieder, wie hast du ihn ausgesprochen? Llewellyn?
Ja, Llewellyn, glaube ich.
Llewellyn, okay. Desmond Llewellyn halt als Q wieder in alten Jahren, halt irgendwie 30 Jahre später nach Sean Connery, ist schon auch krass, Alter, dass der noch am Start ist.
Ja.
Als Waffenmeister, aber der Film war cool und war kurzweilig.
Ist auch schön, ne, wie sie so die Sachen durchgehen, weil er natürlich gesagt hat, da jetzt hier der neue BMW und so, und wo sie dann die potenziellen Schäden kurz durchgehen, die es geben wird. Und er halt Bond nur so, ja, most definitely, wenn es irgendwie um Sachschäden ging und das, ja, ganz klar, das auch, ja, wahrscheinlich und so. Es ist halt so absehbar, dass die Karre nicht zurückkommt, ne?
Aber ein Wortwitz, der mir sehr gut gefallen hätte, haben sie rausgeschnitten tatsächlich. Und der war bei den geschnittenen Szenen mit bei.
Ach.
Weil, wo die reingekommen sind und ihm das Auto zeigen, ist doch hinten ein Käfig mit einem Jaguar. Mhm. Und ursprünglich soll er vor dem Käfig stehen und sagen, a Jaguar? Verstehst du?
Ja, durften sie wahrscheinlich nicht.
Dann, und dann haben sie gesagt, nee, das ist irgendwie zu racy und so. Auch wenn es natürlich zweideutig gewesen wäre, dann so, nee, hier ist das Auto und so, hier geht's weiter.
Naja, aber du hast das ja zu Beginn angesprochen, ne, wegen Product Placement und so. Dann darfst du halt gewisse Sachen auch nicht. Dann kannst du halt nicht andere Labels irgendwie auch nur ansatzweise ins Rampenlicht drücken.
Wie gesagt, 100 Millionen vom Budget ging hier ins Product Placement. Das ist schon eine krasse Summe.
Nokia war bestimmt auch dabei, ne?
Nokia war garantiert dabei. Ja. Und da so oft wie dieser
Weil das Laptop Handy hatte ich auch. Also natürlich nicht mit diesem Touch-Gedöns, sondern dann halt mit der Tastatur, aber ja.
Dann war es, glaube ich, war das Asus irgendwie, wo die Laptops immer im Bild waren und so weiter, so ein Logo?
Das kann dann auch gut sein.
Ich glaube, es war Asus, also irgendeine große Laptop-Firma auf jeden Fall. Immer wenn hier Gupta oder so seinen Laptop aufgesperrt hat, dachte ich auch so, okay, klar, das Logo muss natürlich im Bild sein. Also, schon alles sehr präsent hier.
Ja, und statt Jonathan Pryce war ursprünglich Sir Anthony Hopkins besetzt, den wir ja neulich in seiner Paraderolle hatten.
Da abgelehnt war.
Nee, der hat schon gedreht, Alter.
Ah, er hat schon gedreht?
Die haben schon 3 Tage mit dem gedreht und dann hat er einfach gesagt, das reicht, ich gehe. Weil das dem zu chaotisch war.
Okay.
War nichts geplant und so, die wussten nicht, was sie machen sollen und das war alles irgendwie, es gab kein fertiges Skript und all sowas, ne? Die wussten zum Teil nicht, was sie drehen sollen und so. Und dann hat er gesagt, nee, das ist mir zu blöd, ich bin raus.
Okay.
Na.
So, so.
Ja, da ist dann scheinbar später, ne, das Jahr danach, hat er dann bei The Mask of Zorro mitgemacht, der auch von dem Regisseur ist.
Mhm.
Das war dann so der Deal, aber ja, also ich meine, weiß nicht, ob das jetzt so eine große Rolle gewesen wäre für Hopkins. Ich finde, Jonathan Pryce hat das sehr zweckdienlich gemacht. Es ist halt eben das Klischee von einem Bond-Bösewicht.
Ja, aber Hopkins als Bond-Bösewicht wäre schon auch ein guter Credit in seiner Vita gewesen. Ja. Also man kann ihn sich definitiv vorstellen, dass er mal in einem krassen Bond den Antagonisten spielt.
Ja, total. Das finde ich ja cool, dass du mit dem auch deinen Spaß hattest.
Voll, ja. Bei dem war ich sicher am meisten überrascht von den Vieren, weil ich natürlich nach GoldenEye ein bisschen verhalten unterwegs war, was Pierce Brosnan Bonds angeht. Und dann dachte ich hier so, Alter, schon nach dem Einstieg dachte ich so, das ist fett. Da kann ich mich nicht gegenstellen. Und dann kamen noch ein paar andere Actionsequenzen, die ich richtig gut fand. Und der ist auch nicht so albern wie andere Bond-Filme. Und das mag ich
ja. Ja, aber war GoldenEye ja auch nicht.
Ja, weiß ich nicht. Irgendwas hat mir da nicht gefallen.
Ja, kannst du nachhören.
Kann ich nachhören, dann bei den Bewegbanausen, falls ihr es nicht wusstet.
Ja, und jetzt mal fürs Protokoll, also auch wenn wir jetzt einen Sprung von über 20 Jahren gemacht haben, wir fingen an mit 63 und einem Budget von 2 Millionen. Jetzt sind wir 97.
Ist ein bisschen mehr geworden.
Das Budget lag bei 110 Millionen.
Ja.
Aber hat sich ja quasi selbst finanziert, wenn man dir glaubt, mit dem Product Placement.
Hat sich quasi selbst finanziert, richtig.
Ja. Na, da sind
kurz noch 10 Millionen zusammengekratzt, schon haben wir einen Bond-Film.
Ja, eben, ey. Die Pierce Brosnan mal kurz mitgebracht. Mhm. Naja, und daraus wurden dann über 333 Millionen. Also, wenig überraschend hat auch das funktioniert.
Ja.
Den hast du auch im Kino gesehen wahrscheinlich, ne?
Den habe ich, glaube ich, nicht im Kino gesehen, ne. Den habe ich irgendwann mal nachgeholt. Oder aus einer Videothek ausgeliehen. Mhm. Bin mir gar nicht sicher, wie viel, also so viel von den Bond-Filmen habe ich auch nicht im Kino gesehen. Ein paar Jahre, aber nicht alle.
Ja, alle wird auch schwierig.
Hm. Ja, aber auch so die, wo meine aktive Kinozeit war, bin ich nicht bei jedem Bond-Film reingerannt.
Ach echt? Okay.
Nee, so weit ging es da nicht. Also die Daniel Craig Bonds, die habe ich tatsächlich alle im Kino gesehen.
Hm,
die Ära habe ich komplett.
Den zweiten nicht, den Quantum Trost habe ich erst nachgeholt.
Den nicht, die habe ich tatsächlich alle im Kino gesehen.
Weil mir da aber irgendwie halt auch alle abgeraten haben, alle waren so empört, wie beschissen sie ein Quantum Trost fanden.
Hast du ihn seitdem auch gar nicht gesehen, ne?
Doch, ich habe ihn gesehen.
Ach, inzwischen hast du ihn gesehen.
Ja, ja. Okay. Mhm. Und ich denke mir so, ja Leute, chill doch. Also
ich fand, Mathieu Almeric hat mir tatsächlich voll gut gefallen.
Ja, ja.
Und er ist auch ein ja krasses, er ist auch ein krasses Gegenteil von Mads Mikkelsen, weil der ja so ein Der war ja so ein Bond-Antagonist, der ständig geschrien hat, der sich der überhaupt nicht kämpfen konnte.
Hysterisch
und dann ständig,
halt und so.
Der hat ständig irgendwie sich eine Stange gegriffen, die da irgendwie gerade rumlag und ist dann auf Bond los, weil er irgendwie, der konnte gar nichts. Er war halt einfach nur so ein hyper aufgeregter. Und Mads Mikkelsen ist ja, lässt sich eigentlich nicht aus der Ruhe bringen, weil er gehört ja eher zu den Bedrohlichen. Also komplett anderer Typ. Insofern fand ich voll geil, dass es so ein Kontrast war.
Mhm.
Nee, ich finde, der ist ein bisschen unterbewertet, underrated.
Hier gibt's ja auch diesen Moment, wo unser Bösewicht Elliot Carver dabei zuguckt, wie die chinesische Agentin gerade halt irgendwie sich gegen Leute gewehrt hat und mit Martial Arts halt abgeht, ne? Und dann macht er das ja so, äfft er das ja so nach.
Pathetic.
Und dann halt so pathetic. Ja.
Hi, hi, hui, hi. Ja, das war ich auch großartig.
Natürlich. Ich gut gelacht. Ein bisschen Racism und Gas freut sich.
Pathetic. Was nach einem Racism?
Na gut, dann nicht.
Muss das eine Asiatin sein, die da kämpft und so weiter? Hätte ja jede andere Person sein, die
ja, aber so wie er das nachgemacht hat, komm schon.
Ja, die
Art. Aber ich fand's auch.
Das hat er nicht gemacht, also Entschuldigung.
Ich fand's auf jeden Fall auch lustig, ja.
Okay.
Ja, weil das Ding siehst du halt nicht kommen, ne, dass er jetzt so ein Ding raushaut.
Warum man da so hatet auch so, also völlig grundlos.
Ja.
Ich könnte auch sagen, Respekt.
Mhm.
Gute Skills, stattdessen pathetic.
Pathetic.
Guter Sample.
Na, stimmt eigentlich.
Dann müssen wir das Sample in die Stelle. Alright.
So viel zu Tomorrow Never Dies,
ja,
oder?
Ja, so viel zu Tomorrow Never Dies.
Ach so, wir haben die Länge gar nicht erwähnt bei den ganzen Dingern, ne? Gehen alle um die 2 Stunden. Also der erste 1,55, der nächste 2 Stunden 10 und dieser hier wieder 1 Stunde 59.
Also wir sind noch unter 2 Stunden und dann mit den Daniel Craig Bonds, da sind wir, hallo, wir kommen im neuen Jahrhundert, wo jeder Film irgendwie 3 Stunden lang sein muss und
Living Daylights war 2,10, Alter.
Ja gut, der war 2,10, aber trotzdem so. Daniel Craig Bonds waren ja auf, das war noch eine andere Nummer von der Laufzeit. Also da haben sie noch ein bisschen was draufgepackt.
Ja, aber ich glaube auch im Budget, deswegen, ja, alles größer halt, logisch.
Ja, so. Das ist so ein bisschen auch so, die letzten 10, 15 Jahre, was die Laufzeit angeht, ist ja allgemein bei Filmen.
Ja, voll.
Ist das nicht mehr so diese durchschnittlichen, sind es nicht mehr die durchschnittlichen 90 Minuten. Das hat sich geändert.
Mhm.
Ja.
Okay, Punkte.
Gerne.
6,5 auf IMDb. Metascore ist bei 52. Letterboxd 3,1. Das wird immer schlechter hier.
Ja, ja, das ist nicht so doll. Von mir nur 7,5. Ich hatte Spaß.
Ach, geil. Kannst du klingeln von mir auch.
Geil. Der Lee auch mit 7,5. Jetzt sind wir uns zum ersten Mal einig.
Crazy.
Okay.
So, willst du mal einen Zwischenstand nehmen? Wir machen einfach weiter. Mit Casino Royale, den wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben.
Casino Royale. Ja. Da muss ich mal an einen Pokerspieler denken, an den nervigsten Pokerspieler Europas. Der macht nämlich seine Showdowns. Wenn es heißt so Showdown, zeigt man deine Karten. Dann sagt er immer vorher, Casino Royale. Und dann zeigt er aber irgendeine Scheiße in der 7-2 oder so, weil er geblufft hat. Das ist so sein Signature-Move. So. Deswegen muss ich immer mit diesem Casino Royale muss ich immer an seinen tschechischen Akzent denken.
Okay. Und der verkackt aber immer nur, oder?
Nee, der verkackt nicht. Der reißt richtig was. Aber er blufft halt auch viel. Und manchmal zeigt er halt irgendeine Eierkarten halt irgendwie mit seinem. Aber leitet halt ein mit diesem Casino Royale, weißt okay. du, wo in dem Film da irgendwie Royal Flush und gegen Straight Flush kommt und er zeigt dann irgendein Gemüse, das finde ich schon mal ab und zu lustig, aber er ist eine absolute Nervensäge am Tisch, also.
Mhm.
Ja, aber um Poker geht's ja hier auch, insofern ist es jetzt nicht komplett off-topic.
Und deswegen, glaube ich, ist das schon auch ein Faktor, den du hier gut findest, neben ein paar anderen Dingen.
10 Punkte, glaubst du, ja.
Nee, aber 8,5.
8,5, okay. Ja, selbst dir als 60s-Muffel und als Anti-Retro-Lee dürfte es ja nicht schwerfallen, in diesen zeitgemäßen Bond dann trotzdem was abzugewinnen. Ja, hier Meinst stimmt du? Ja die Action und die Choreo und so ist ja schon auf einem sehr modernen Niveau. Insofern sage ich auch eine 8,5. Ganz einfallsreich.
Du Fuchs. Okay.
Ja, vielleicht um Verwirrung vorzubeugen, sollten wir erwähnen, dass das nicht der einzige Film ist, den man unter dem Titel Casino Royale findet. Und
wir sprechen über den von 2006.
Wir sprechen den von 2006, aber auch die anderen beiden Filme, die es gibt mit dem, der eine heißt tatsächlich Casino Royale, das war aber für so eine Fernseh-TV-Serie, war der damals verfilmt worden. Aber tatsächlich auch nach dem Buch von Ian Fleming. Mhm. Und What's New Pussycat, diese Agentenparodie-Comedy, auch die hat sich tatsächlich an dem Buch Casino Royale von Ian Fleming damals orientiert, weil die Rechte sind erstmal von den Produzenten abgewandert zu den Leuten, die dann irgendwie diese TV-Version und so gemacht haben. Und die ist 99 tatsächlich erst irgendwie in die Bond-Hände von der Broccoli-Tochter und so gekommen. Und da hatten die erst wieder die Rechte zurück an diesem Buch von Ian Fleming.
Aber Alter, ich wollte eigentlich die Brücke schlagen und hab was verbimmelt dabei, weil Martin Campbell, der hier Regie geführt hat, von ihm ist The Mask of Zorro, wo dann Anthony Hopkins mitgespielt hat.
Ah.
Dem Jahr nach Tomorrow Never Dies, so rum.
Ah, okay.
Ja, anderer Regisseur, aber eben jetzt hier Martin Campbell.
Mhm.
Auch Brite, wenn ich meine.
Ja, und Martin Campbell ist, wie gesagt, derjenige, den ich vorhin erwähnt habe, der jetzt zum zweiten Mal einen neuen Bond einführt. Weil ich glaube, er war derjenige, der auch Goldeneye gemacht hat und Pierce Brosnan als James Bond dann zum ersten Mal präsentiert hat.
Ja, ist korrekt.
Insofern haben beide diese Debütfilme inszeniert von den Bond-Darstellern. Ja. Den haben wir beide im Kino gesehen?
Mhm.
Cool.
Und der geht jetzt eben 2 Stunden 24.
Ja, der hat schon eine andere Laufzeit.
Mhm.
Und also ich kann es jetzt mal, jetzt haben wir unsere Punkte schon genannt. Wir hatten ja schon verschiedene Besetzungsgeschichten verschiedener Filme, wo wir mehr oder weniger manchmal positiv überrascht sind, dass die doch ganz gut funktioniert haben. Siehe zum Beispiel Robert Pattinson in The Batman, wo wir danach dem Film sagen, okay, ging doch klar, aber vor dem Film so ein bisschen unsere Bedenken hatten und was auf Daniel Craig hier eingedrescht worden ist, als der präsentiert worden ist als neuer Bond. Und ich muss zugeben, ich war auch skeptisch.
Ich auch.
Weil ich habe sein Bild gesehen, ich habe The Layer Cake irgendwann mal gesehen, ich habe Tomb Raider gesehen, aber konnte mich an den Null erinnern und wusste jetzt, der hat bei mir nicht so einen bleibenden Eindruck da lassen, dass ich gesagt habe. Und dann habe ich so die Bilder von ihm gesehen und dachte so, was ein blonder Bond und irgendwie so die Optik von ihm entsprach nicht so dem Bild, den ich hätte von einem James Bond. Mhm. Aber ich glaube, Casino Royale ist das Beispiel von einem Film, wo mich einer nach 10 Minuten so krass überzeugt hat, Alter, dass er perfekt ist für die Rolle.
Ja.
Wie keine andere von diesen besagten Filmen, wo ich manchmal skeptisch war und manchmal gesagt habe, siehst du, zu Recht. Aber das ist einer, der mich komplett irgendwie gedreht hat.
Also ich glaube nicht, dass 10 Minuten ausreichen, weil ich meine, da hast du noch nicht viel von der Interaktion mit dem weiblichen Geschlecht erlebt. Ne? Also wenn, weil du ja vorhin meintest, bei Timothy Dalton ist das schon auch ein Faktor, der halt wichtig ist und nicht funktioniert hat. Weil das kommt ja, glaube ich, erst später. So seine Wirkung auf Frauen. Und
ja, vor allen Dingen zeigt er hier natürlich auch ein bisschen eine andere Seite, eine emotionalere Seite und eine, hier geht es ein bisschen, hier wird es tatsächlich ein bisschen emotionaler, wenn es dann diese...
Ja, dadurch, dass das jetzt eigentlich sowas wie der Einstieg ist, also sie rollen das Ding komplett von vorne auf, weil zu Beginn des Films ist James Bond noch ohne Doppel-Null-Status unterwegs.
Da habe ich wieder was gelernt. Ich wusste nämlich nicht, wie man den Status kriegt, also was man da so auf der To-Do-Liste haben muss, um jetzt letztendlich den Titel zu bekommen. Hast du das mitgekriegt?
Du meinst wegen den Leuten, die er umgebracht
genau,
hat?
Die Kills, genau, die Kills. Ich wusste nicht, dass du brauchst 2 Kills praktisch, um den als Mindestanforderung, um letztendlich diese Lizenz alleine zu bekommen. Sodass,
das hast du so verstanden?
Ja. Du nicht?
Nee.
Ich habe das so verstanden, dass zumindest 2 Leute
getötet
haben.
Nur weil er zu ihm sagt, du hast ja noch nicht mal jemanden umgebracht, oder was?
Nee, sie sagt, also M sagt an einer Stelle so von wegen, dass das die Bedingung ist und zwar, dass du 2 Leute umgebracht haben musst, oder?
Nicht, dass ich wüsste.
An irgendeiner Stelle des Films fällt das auf jeden Fall mit dieser Zahl.
Naja, aber auf jeden Fall ist er halt noch nicht in diesen Status berufen worden und deswegen sehen wir auch Rückblenden zu Beginn des Films. Die sind in Schwarz-Weiß gehalten,
das ist interessant.
Wie eben auch das Columbia-Logo und MGM-Logo. Und dann sehen wir ihn eben erstmal. Und dann gibt's nochmal ein Flashback im Flashback. Und da merkt man dann schon gleich, dass der Film von 2006 ist, weil sowieso macht der Film speziell mit dem Color Grading was wir immer wieder ansprechen, oder ich zumindest, wenn es um Filme aus dieser Zeit geht, da wird ordentlich auf die Kacke gehauen. Mhm. Da werden die Regler recht hochgedreht. Ja, und das ist aber jetzt nur so eine optische Sache. Also inhaltlich sieht es so aus, eben zu Beginn sehen wir, wie er seinen Doppel-Null-Status bekommt und dann springen wir in der Zeit und Bond ist unterwegs. Das gibt die Eröffnungs-Action-Sequenz, die wir vor der Intro-Sequenz sehen. Das ist so lustig, ne? Ich hatte die einfach nur als so ein langes Parcours-Ding abgespeichert im Kopf und war deswegen erstmal so ein bisschen verwirrt über diese Schwarz-Weiß-Sequenz, weil ich die komplett vergessen hatte.
Ja, ich auch.
Und darauf gewartet habe, dass jetzt endlich irgendwie diese Parcours-Nummer losgeht. Und die war dann aber wiederum relativ kurz.
Weißt du, was ich glaube? Mir geht es genauso wie du. Aber ich glaube, es gibt nochmal eine ausgiebige Parcours-Nummer bei Ein Quantum Trost.
Wirklich?
Ja, weil da spielt doch der Dings mit, Mann. Aus diesem französischen Film.
Der von Banlieue 13, oder
genau,
was?
Genau, der spielt doch... Der wird doch gejagt von Bond. Und da er hier nicht, da
das
er hier keine
Quantum
Rolle spielt.
Trost?
Ich glaube, da gibt es nochmal eine richtige Parcoursnummer, wo die wirklich so ein Gebäude
hoch. Ich glaube, das war hier schon das. Also, weil das mit dem Baugerüst hatte ich irgendwie noch im Hinterkopf. Aber in meiner Erinnerung war das halt die Öffnung, nur dieses Parcoursgedöns und das richtig lang und intensiv.
Und
so.
Auch nicht, dass es in Afrika ist, das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, sondern ich dachte, das wäre in irgendeiner Großstadt. Oder wusstest du das noch?
Nee, den Teil wusste ich noch, zumindest, dass das irgendwie eine warme Gegend ist.
Okay.
Weil ich hatte eben so einzelne Bilder noch im Kopf, aber ich hatte das halt auch viel ausführlicher und länger und so. Aber ist schon nett, ne? Weil eben er verfolgt dann jemanden, weil der Kollege, mit dem er unterwegs ist, hammerdämlich den Rookie-Fehler überhaupt macht, weil er mit seinem Headset spricht, schön den Finger ans Ohr hält und dadurch wird er halt erkannt.
Finger vom Ohr.
Und dann rennt er weg und Bond hinterher. Und ich finde, da bin ich voll bei dir. So wie der lossprintet, da bist du halt, du zweifelst keine Sekunde an, dass Action ein Problem sein wird. Ey, weil erstmal hat er sich übelst aufgepumpt für die Figur.
Oh ja, der ist in Form, ja.
Und dann sprintet der halt los, wo du wirklich denkst, okay, fuck, da ist richtig Drive dahinter.
Tom Cruise würde von Neid ablassen.
Ja, ja.
Ja.
Na, und dann gibt's eben diese Parcoursequenz und während eben der Typ, der wegrennt, sich da durch schmale Fenster springend schlüpft, rennt James Bond halt durch die Wand, ey. Das finde ich so ein schöner Moment, wo du denkst dir halt kurz, wie kommt er da hinterher? So, wie springt er jetzt durch dieses kleine Fenster oben? Und dann kommt er einfach durch diese Pappwand, ey, ist so schön.
Mega.
Na.
Ja, der Bösewicht hat sich ein bisschen, also klug verhält er sich nicht, weil er flüchtet offensichtlich mit sehr viel Skills so, weißt du, zwar überlang, Aber er verheddert sich ja selber, indem er immer weiter höher und dann landet auf diesem Kran da oben, wo ich denke so, Alter, du hast keinen besseren Platz zum Flüchten gefunden, anstatt jetzt oben auf diesen Kran da hochzurennen.
Das ist doch in Horrorfilmen auch immer so, die rennen vor Mördern weg und rennen im Haus nach oben,
wo so ich mir denke,
super, willst gefangen werden.
Ey. Ja gut, klar. Das ist ein ähnliches Szenario, wo ich denke, Digga, Alter, jetzt aus dem Fenster und dann auf den Kran und dann kletterst du den Kran hoch, irgendwo ist vorbei dann, so weißt du, irgendwo geht's nicht mehr weiter. Aber gut.
Ja.
Ja, fulminanter Einstieg.
Voll. Und dann erfahren wir eben, dass dieser Typ natürlich nicht der Boss war, sondern für jemanden gearbeitet hat. Und es gibt einen Bankier, der Terroristen aus aller Welt finanziert. Und das ist unser Antagonist, Le Chiffre, gespielt von Mads Mikkelsen. Und weil der ganz gerne Poker spielt, gibt's ein Pokerspiel in Montenegro. Mhm. Und da muss Le Chiffre jetzt eine Menge Kohle zurückgewinnen.
Ja, dazu muss man was, also er hat mit den Geldern von den Leuten, die er finanziert und so weiter, die hat er halt verspielt.
Ja, eben. Und
die jetzt, wollen zurück.
Um sich halt auf diesem Terroristenmarkt weiter behaupten zu können, muss der jetzt die Kohle wieder bekommen, weil er sonst halt echt Probleme hat. Und so schickt M James Bond los. Weil sie sagt selber, ich wünsche, es wäre nicht so, aber James Bond ist halt leider der beste Pokerspieler in ihrem Trupp. Mhm. Und so schickt sie ihn dahin, zusammen mit Vesper Lynd, gespielt von Eva Green, das nächste Bond-Girl.
Aber schon ganz cool eingeführt, weil es gibt hier keine Miss Moneypenny, aber sie stellt sich vor von wegen mit, I'm the money.
Ja.
Und genau. Dann antwortet der auch irgendwie so drauf, so von wegen so, ja, and every penny worth, genau, sagt er dann so. Also von wegen so,
ja.
Geiles Wortspiel.
Ja, oder every penny of it, irgendwie sowas sagt er. Ja,
yeah, every penny of it worth it oder so.
Ja.
Also so jedenfalls, dass beide super so das Wort schön. Money Penny in, die Wort, in den Mund nehmen.
Ach so, ja. Ja, ja, ist auf jeden Fall sehr smart gemacht und ich finde also so wie sie auftritt, ist sie halt eigentlich sehr das Gegenteil von den Frauen, die wir sonst so in der Bond-Geschichte kennen, weil sie ist nicht sofort schockverliebt, sondern gibt ihm halt zu verstehen, so hey, ich pass auf die Kohle auf, die du da verspielst und ich entscheide, ob du mehr kriegst oder nicht, weil wir reden hier halt von einem, was ist Buy-in, irgendwie 15 Millionen oder was?
Ich glaube 10 Millionen Buy-in und dann 5 Millionen
Rebuy. Genau, ja.
Also du musst dann nochmal, wenn du rausfliegst, muss ich nochmal neu einkaufen mit 5 Millionen.
Also eben, man braucht halt mal irgendwie kurz 15 Millionen.
Genau,
er braucht 15
Millionen für den
Kohlbein. Dann halt entscheiden, ob das überhaupt geht und so. Ja, und jetzt geht es darum, dieses Spiel zu gewinnen, beziehungsweise Le Chiffre am Gewinnen zu hindern. Und da kommt dann eben auch ein neuer Felix Leiter auf den Plan, hier gespielt von Jeffrey Wright.
Ja.
Und natürlich hat Bond dann auch eine Kontaktperson da in der Gegend. Wie hieß er? Mattis? Gespielt von Giancarlo Giannini.
Ja. Und natürlich hat der Antagonist wieder einen deutschen Henchman, gespielt von Clemens Schick. Darf natürlich auch nicht fehlen.
Wobei, der hat schon wenig Screentime, ne? Also.
Ja. Aber kann ich auf die Flagge schreiben, dass er schon mal in einem Bond-Film mitgespielt hat.
Ja. Richard Sammel ist auch dabei, Ludger Pistor. Also
Ludger Pistor, ja, genau. Mit dem
deutsche Beteiligung haben wir.
Ich habe schon ein paar Worte gewechselt.
Mhm. Tobias Menzies, Jesper Christensen. Mhm. Also schon ein prominentes Line-up hier. Und ich muss hier ein bisschen was revidieren, weil bei so einer Erstsichtung habe ich vor allem mit Eva Greens Figur echt meine Probleme gehabt.
Bei deiner Erstsichtung oder jetzt?
Nee, damals, bei meiner Erstsichtung.
Ah, okay.
Ich habe mich mit ihr als Vesper Lynd und überhaupt so, dass es diese Figur gibt, das fand ich alles hammerdämlich.
Aber jetzt siehst du, dass sie schon was Neues mit ihr machen wollten.
Ich sehe das jetzt anders, vor allem, weil ich aber auch sehr viel mehr von Eva Green gesehen habe zwischenzeitlich. Ne? Also irgendwie Penny Dreadful und einige Filme und so. Und die hat ja schon auch eine Art zu spielen, das hat mich damals irgendwie verwirrt, weil ich nicht geblickt habe, was sie da macht. Also irgendwie hat das für mich nicht gepasst. So, und ich fand eben auch die Figur irgendwo dämlich. Und jetzt wurde, wenn man das aber im Gesamtkontext sieht, von diesem, wir rollen Bond nochmal von vorne auf und wir wollen vielleicht auch etablieren, warum der sich nicht tiefer auf seine Partnerinnen einlässt. Dann ist sowas natürlich ein dankbares Ding, ne? Dass du dem halt irgendwie die große Liebe hinschreibst und dann wird das tragisch.
Ja. Der ist ja an einer Stelle ist ja richtig gefrustet, so, weil sie erstens ihm nicht sofort zu Füßen liegt und B, weil er sieht, okay, sie bedeutet ihm vielleicht mehr, als sie sollte, oder ist für ihn vielleicht interessanter, als sie eigentlich, als für ihn gut wäre. Und dann nennt er sie ja Bitch tatsächlich an der Stelle. Mhm. Wo sie ihm das Geld geben soll, weißt du, und sie sagt so, nee, Alter, ich bin hier, um die Finanzen zu verwalten, du kriegst jetzt keinen zweiten Re-Entry, so, wo soll man das Geld herkriegen? Und da rastet er völlig aus und nennt sie kurz Bitch, so, wo ich sagte, Alter, Bond-Girl, Bitch, was?
Ja, im Nachhinein ja auch nochmal.
Ja.
Ja, ja, eben, und das sind so kleine Facetten, die diesen Bond hier eben eine Dreidimensionalität geben, die wenige vor ihm gehabt haben.
Oh ja, die Szene in der Dusche zeigt ja auch eine Emotionalität und eine Verletzlichkeit, die du so bei ihm noch nicht gesehen hast.
Ja gut, jetzt auf der anderen Seite eben das, was ich eben beschrieben habe, ne, ist halt auch gleichzeitig wieder so ein bisschen Klischee, ne? Also du musst dem jetzt so, wir müssen erstmal das Trauma erzählen, um hinterher halt erzählen zu können, warum er sich nicht mehr auf andere Menschen groß einlässt.
Mhm.
Also das ist das ja im Grunde.
Ja gut, aber sie muss sich auch von der recht verletzlichen Seite zeigen, damit er auch auftaut, weißt du, also so.
Naja, und das ist sowieso spannend im Hinblick auf die Entwicklung der Geschichte, weil das hatte ich nämlich auch.
Die Fallhöhe ist größer.
Ja, ja. Also vor allem mit dem, was da ja dahinter steckt, ne, warum sie sich so verhält.
Ja.
Und das ist nämlich was, das hatte ich so auch nicht mehr auf dem Schirm, dass es da eben noch einen anderen Boden gibt und wie sie umkommt. Das habe ich auch total anders abgespeichert. Weil ich dachte halt einfach, es ist so der tragische Tod, den wir eben brauchen für seine Figur. Und das ist es ja aber nicht, sondern das ist ja, also ich will jetzt nicht spoilern, aber wie sie umkommt.
Wir können hier spoilern. Ich glaube, ich werde das einfügen in dem Text, dass wir hier schon ein bisschen freier
geworden sind. Naja, okay, sie bringt sich selbst um.
Ja, und das Ding ist, wo ich ein bisschen überrascht war, ich wusste nicht, dass das in dem Film stattfindet. Ich dachte, sie spielt tatsächlich noch in dem nächsten Bond-Film irgendwie mit. Ich dachte, dass das viel später kommt. Ich wusste nicht, dass das gleich in dem Film passiert, wo die sich auch kennenlernen.
Neben nächsten ist er noch an ihrem Grab und so.
Das war schon der nächste, ja, wo er an diesem Grab steht und so. Okay, das hatte ich alles viel später eingeordnet. Deswegen
ich meine, oder war das bei Skyfall, dass er dann da im Grab rumhängt?
Das haute bei mir irgendwie von der Chronologie
nicht. Du hast recht. Du hast recht. Das ist am Anfang von Skyfall. Ist der da wo ist das, in Italien irgendwo?
Da war das,
oder
ja,
ist der da am Grabstein?
Auf diesem Hügel, genau.
Auf diesem Hügel, genau. Ja. Und dann gibt es diese Actionsequenz da oben, ne?
Richtig, richtig.
Du hast recht, das war Skyfall, das war nicht.
Und irgendwas war ja noch in ihrem Grab irgendwie, was er da. Da war ja irgendwas versteckt oder
genau,
irgendwas.
Genau, ja, das da kramen die dann nochmal was aus. Jedenfalls hatte ich eben das, die sich selbst umbringt und auch eben im Nachhinein rauskommt, dass sie sich dafür eingesetzt hat, dass er am Leben bleibt und so, ne? Also das kriegt ja schon.
Ja, laut Ems, das ist ja auch noch so ein Ding, das ist halt sehr ambivalent gehalten. Weil er ging ja davon aus, dass sie ihn betrogen hat und dass sie ihn hintergangen hat. Und M war ja diejenige, die gesagt hat, aber warum hat sie es denn getan? Hat sie es vielleicht deswegen und deswegen getan? Aber der Zuschauer ist letztendlich der entscheiden muss, was jetzt vielleicht die Wahrheit
ist.
Das ist ja auch nur eine Theorie, die M hingestellt.
Voll, aber es ist die einzige Erklärung, warum Bond noch am Leben ist.
Ja, gut, das stimmt auch wieder.
Weil es gibt halt wirklich gar keinen Grund für die Gegner, den am Leben zu lassen.
Das ist richtig, ja. Es muss ein Deal irgendwo stattgefunden haben.
Aber wie auch immer, dass du allein solche Optionen hast, dir was ausdenken zu können oder so, das hat halt kein Bond bis dahin jemals gemacht. Ne? Also da war es halt immer alles sehr schwarz-weiß, das sind die Guten, das sind die Bösen, fertig. So. Und jetzt hast du hier halt eine quasi von den Guten, die irgendwie erpresst wird und dann aber halt sich entscheiden muss, Dinge zu tun. Die hätte halt auch sagen können, ja, ich mache alles, was ihr wollt, bringt diesen Bond um, ist mir scheißegal und so weiter, solange mein Freund wieder heil nach Hause kommt. Mhm. Aber so eben kriegt das irgendwie ein bisschen was Dreidimensionales, was ich halt so vorher noch nie in einem Bond gesehen habe. Und
ja, das war neu.
Damit konnte ich mich mit Daniel Craig halt auch sehr gut anfreunden, weil ich war am Anfang schon auch skeptisch, weil ich finde, ihm fehlt halt wirklich das klassisch gute Aussehen von einem James Bond.
Mhm.
Weißt du, weil so Typen wie Sean Connery und Pierce Brosnan, das sind halt bildschöne Männer.
Aber er macht es schon irgendwie wett, so mit seinem, mit seiner Art.
Er hat halt natürlich.
Ja, diesen ruppigen Charme.
Genau, und das bringt eine Sexiness, auf jeden Fall auch so, wie er inszeniert ist, das haben die makellos hinbekommen, den halt sexy wirken zu lassen,
ja,
weil,
voll.
Ganz ehrlich, Daniel Craig ist nicht der schönste Typ, so.
Ja.
Aber das kriegen die halt sensationell hin. Und er hat eben für mich die Action, hier habe ich halt wirklich das Gefühl, es geht um was. Nicht nur, weil der dann einmal quasi schon kurz tot ist, und aber all diese Momente machen es trotzdem irgendwie so,
wie auch immer
das
wieder,
ist so,
das ist
rough, Alter.
Das ist auch so geil, wie auch immer wieder zurück an diesen Tisch muss. Ja, weißt du? Und was da zwischendurch immer passiert ist, wo du denkst, Alter, was? Der Typ war gerade tot, Alter.
Ja. Aber eben so wie er austeilt oder aufs Maul kriegt und so, das sind halt Schläge, die spürst du.
Und die Folterszene ist schon wirklich, also für einen Mann ist das schon,
das ist so,
das sind sehr empfindliche Teile, Alter, die hier in Mitleidenschaft gezogen werden, und das, da fühlen wir mit.
Wer hat sich das Ding ausgedacht, Alter, mit so einem fiesen Seilknoten?
Alter, wo der schon anfängt, wo Clemens Schick anfängt, die Sitzfläche von dem Stuhl rauszuschneiden, dachte ich so, oh nein, Alter, jetzt kommt die Szene. Da hat es mir schon gegraut. Da zieht
alles zusammen, das ist wirklich fies.
Das war wirklich krass.
Ja. Ja, und Mikkelsen ist natürlich auch wieder geil.
Mega, Mann.
Also das Schöne ist ja auch, finde ich, was die Figur, das ist vielleicht auch ein bisschen platt, weil es über dieses Pokerspiel aufgezogen ist, aber irgendwie hat es seine Wirkung, weil er sich ja halt wortwörtlich nicht in die Karten schauen lassen darf, ne? Und wie er sich optisch oder mit seinen Gesichtszügen verhält, ist halt nicht nur fürs Pokerspiel wichtig, sondern halt auch in das, inwiefern Bond ihn lesen kann, was ja im größeren Kontext eine Rolle spielt.
Ja, klar. So. Dadurch findet er heraus, dass er betrogen worden ist.
Ja. Mhm. Eben, und beziehungsweise halt nicht, ne? Sondern er geht ihm ja im ersten Moment halt auch hart auf den Leim.
Genau. Aber dann checkt er es dann im Nachgang. Deswegen will er ja diesen zweite Chance kriegen, weißt du, so ein neues Rebuy und so haben, weil er jetzt weiß, okay, weiß er jetzt, spielt er mit offenen Karten, der weiß auch, was Sache ist.
Ja, aber als Zuschauer, da bist du trotzdem an dem Punkt, dass es immer noch schief gehen könnte. Also es ist halt nicht so klar aufgezogen, und ich finde, das ist halt schon auch irgendwo ein bisschen neu für einen Bond, dass es halt auch wirklich die Option gibt, dass er das nicht hinkriegt.
Also im Jahre 2006 war Texas Hold'em auch sehr krass angesagt. Das war natürlich nicht das Spiel, was Ian Fleming damals in seinem Buch mit eingebaut hat, sondern da war es Baccarat. Also das haben die jetzt natürlich zeitgemäß geändert. Aber für mich als Pokerspieler, wie die das Spiel aufgezogen haben, war ein absoluter Albtraum, Alter. Was da alles passiert ist, wo ich gesagt habe, Dicker, das hätte jeder Dealer, jeder Floorman hätte hier schon interveniert 17 Mal. Also
warum? Erzähl mal.
Also angefangen mit der Art, wie Le Chiffre bettet. Er lässt nämlich die Chips so reintröpfeln.
Das geht nicht.
Das nennt sich Stringbet. Das heißt, du musst die Chips entweder in einem Zug musst du die nach vorne schieben oder du musst sagen, wie viel du setzt. Wenn du diese reintropfen lässt, zählt nur der erste Chip, der fallen gelassen hat. Ansonsten könntest du ja die Reaktion deines Gegners beobachten und dann immer so, ich setze mal hier 5 und setz mal noch 10 und lass sie immer so fallen, weißt du? Der hat mit jedem Zug hat er eine Stringbet gemacht, was kein Dealer so akzeptiert hätte.
Ach, okay, interessant.
Dann eine Karte zu zeigen und dann irgendwie ganz langsam die Gewinnerkarte umzudrehen. Das ist eine Slow Roll. Das gehört sich überhaupt nicht. Also es wird am Tisch überhaupt nicht gern gesehen und so wird auch ermahnt und teilweise kriegt man da irgendwie Strafrunden. Und dieses
Chaos. Warum denn? Das ist doch fürs Drama super.
Ja, fürs Drama, aber es ist eine Provokation vom Gegner. Von wegen so, der zeigt seine Karten und dann, du weißt, dass du schon gewonnen hast, aber sagst, schade und bla und her. Und dann drehst du ganz langsam die Gewinnerkarte um. Das macht man einfach nicht. Das gehört einfach nicht zu gut. Guck mal, Lee würde es machen.
Na, natürlich, weil der das doch, Mann, also weil,
also das
naja, ist, also wenn es beim Pokern um was geht, dann doch um was, um die Spannung, die das beinhaltet.
Das ist keine Spannung, das ist einfach mies, Alter, weil du hast schon verloren und dann kriegst du noch so auf die, dann trittst du noch nach, so musst du sehen.
Ja, okay.
Und das geht so weit, dass ein Floorman, ein strenger Floorman würde das auch ahnen und würde, wenn du das ein, zwei Mal machst, dann würde ich erstmal mahnen und dann würde er sagen, so jetzt kriegst du eine Buttonrunde oder so. Aber hier ist
was
lustig.
Was ist denn eine Buttonrunde?
Naja, dass du dann eine Runde aussetzen musst und dann praktisch so irgendwo chillen und dann wieder, dass du eine Runde keine Karten kriegst. Mhm. Und das größte Chaos ist, die Spieler selber sagen, wie viel Chips die haben. Ja, hier 17,56 Millionen all in. Der Dealer zählt natürlich nach. Alter, ich kann da sonst was erzählen, wie viele Chips ich habe. Mhm. Und dann schieben sie die Chips so wild rein auf einen Haufen, so wo ich sage, Alter, wer soll das noch?
Okay, da hab sogar ich
wer
mich
soll
gefragt,
das denn noch nachvollziehen können, was von
wem ist.
Heißt
all in und die einfach werfen ihre Chips auf den Tisch
so
und es vermischt sich. Und ich denke mir so, wie wollen die jetzt rekonstruieren, was von wem ist? Zumal die Ersten, die all in gegangen sind, ja lange nicht so viel hatten, wie die danach kamen.
Eben,
und noch,
da gibt's das Sidepad.
Da dachte
so.
Ich noch also, schon so, ist, wie soll denn jetzt, angenommen, der eine Typ gewinnt mit seinem Full House, wie wollen die denn jetzt auseinander dividieren?
Richtig.
Was
da
von
hätte man
dem
schon
dem
längst interveniert und hätte gesagt, so, Alter, die Kamera muss erstmal checken, wie viel Chips sie überhaupt hatte.
Okay,
und so.
Witzig, das habe ich mich auch gefragt.
Ja,
okay.
Definitiv. Also es sind so viele Momente, wo ich dachte, oh Gott, Alter, ich für mich als Pokerspieler ist das so, als wenn einer in so einen Dokumentarfilm über Löwen dreht, aber irgendwie nur Hunde im Garten hat oder so. Also.
Naja, und dann natürlich auch die Hände, die sie alle an einem Tisch in
das
einer
ist,
Runde
das
haben.
Das ist sehr, sehr wild. Ja, das ist natürlich typisch Hollywood, Alter. Ja, dass diese Hände so aufeinander treffen.
Die Wahrscheinlichkeit.
Und vor allen Dingen auch nacheinander in der Wertigkeit auch der Showdown stattfindet.
Genau,
weißt du? Also angefangen mit der schwächsten Hand und dann natürlich am Ende so, weißt du, die krasseste, wo ich dachte, ja genau, dass die auch in der gleichen Reihenfolge auf jeden Fall auch so die Hände haben. Vergiss es, Alter.
Mhm. Also. Naja, gut. Aber eben, das ist Hollywood.
Ja, das ist Hollywood, das ist okay.
Und das, ich finde, es erzielt seine Wirkung, weil das ist schon eine spannende Sequenz.
Ja, ist es auch, auf jeden Fall.
Also vor allem natürlich primär dadurch, dass er immer wieder da rausgeholt wird und halt fast stirbt zwischendurch und dann wieder hin muss.
Hat natürlich auch einen beschissenen Tell, also Le Chiffre so mit dem blutenden Auge so, dass er immer blutet, wenn er gute Karten hat und so, ist natürlich ist am Poker nicht so hilfreich. Ich glaube, er hat was. Nee, Spaß beiseite, ist ja nicht sein Tell. Aber ja, natürlich auch ganz geil so mit diesem Glasauge.
Ja, eben, also da ist halt auch die Maske schon so geil, weil da musst du nicht viel spielen, weil es ist, er macht ja wirklich nicht viel.
Wie er vor allem auch sagt, so, wie er meinte so, ja, es sieht vielleicht gruselig aus, aber es ist einfach nur meine Tränengänge sind halt demoliert, so, weißt du, deswegen kommt da Blut raus, also es, ich weiß, sieht gruselig aus, aber es ist halt so.
Ja.
Ja, er spielt das super.
Ja, aber eben, er macht herrlich wenig, so, das ist schon, ist cool. Lässt das Szenario wirken.
Ja, großartige Antagonisten. Da gibt's halt diese zwei Sorten, so, die so ein bisschen bedrohlich daherkommen und ruhig, weißt du, und eher so bedacht agieren. Und da gibt es halt die total ausrasten. Ich glaube, Javier Bardem gehört zu den Zweiten, oder? Der war ja dann eher so ein lauter Antagonist in irgendeinem von den darauffolgenden Bands.
Ja, stimmt. Kann man so ein bisschen unterteilen.
Mhm.
Ja.
Blofeld ist ja auch keiner, der groß ausrastet. Der ist ja auch eher bedrohlich gewesen und so. Du hast die lauten Antagonisten gehabt und die leisen.
Ja.
Mads Mikkelsen macht das super.
Ja, aber es steht und fällt halt mit dem, was Daniel Craig da macht. Und es ist schon gut inszeniert, weil es halt eben einen völlig neuen Bond vorgibt.
Es war der richtige Mann zur richtigen Zeit.
Ja, und also wie die das hinbekommen haben, dass du dir selbst jetzt für uns, wo wir dann die anderen quasi mehr oder weniger direkt davor gesehen haben, während Casino Royale habe ich mich nie gefragt, wie hätte das ein Pierce Brosnan gemacht oder ein Sean Connery oder sonst was. Weil du kaufst das so, dass er in diesem Film James Bond ist und das stellst du irgendwie nicht eine Sekunde in Frage. Und das haben die echt gut hinbekommen.
Mhm.
Weil überleg mal, was da für ein Erbe dran hängt, Alter. Deswegen
absolut.
Also jetzt auch für den, der jetzt nachkommt, war es ein Scheißjob, ey.
Ja, ja, du musst in riesen Fußstapfen treten. Deswegen glaube ich auch, dass ein paar die Rolle abgelehnt haben, die gesagt haben, Alter, nee, das ist mir zu hart.
Ja, eben.
Da hängt so ein krasser Rattenschwanz dran.
Was da alles passieren kann, ne? So, weil wenn es dumm läuft, bist du dann halt erstmal raus für ein paar Jahre.
Aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch eine große Ehre als Schauspieler, wenn du irgendwie, wenn du als James Bond gecastet wirst.
Und wenn es so funktioniert, wie jetzt im Fall von Daniel Craig, weil da haben sich ja bei den Teilen, die danach kamen, auch wenn Quantum Trost halt vielleicht verrissen wurde, hatte das nichts mit Daniel Craig als Bond zu tun.
Nee.
So, und deswegen, wenn dann bei den Teilen danach, da hat sich niemand Sorgen gemacht, dass man ihm den Bond nicht glaubt.
Ja, hier waren zum Beispiel viele Produzenten dagegen, also von den Bond-Chefs und so weiter, dass Daniel Craig der neue Bond wird.
Ja,
also,
ja, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Da haben sich viele dagegen gestellt, ja.
Weil er halt schon aus dem Raster fällt.
Voll.
Aber du hast gesagt, vielleicht ist es genau das, was es gebraucht hat, ne? Dass man halt irgendwie so einen krassen Cut hat.
Ja.
Und ey, ehrlich, wenn dieser Film bisschen, also er könnte auch auf den einen oder anderen schnulzigen Moment in meinen Augen verzichten, aber das ist immer wieder Traumschiff für Männer, ne? Hier hast du halt auch wieder die Kulissen ohne Ende, die gefeatured werden und es sieht alles wunderschön aus und ich habe mir so oft gedacht, oh Alter, da jetzt am Strand chillen. Ey.
Ja klar, es ist mega gut inszeniert. Ey.
Aber das ist halt das Traumschiff, dieser Traumschiff-Effekt.
Es gibt glaube ich auch keinen Bond-Film, wo er nicht aus dem Meer steigt irgendwie so. Also es gibt
ja,
immer
oder
Stelle,
wo
du
nicht
rumbadet.
Irgendwo sie auf dem Boot sind oder auf dem Wasser und in der Sonne, klar.
Also Bond in Badehose muss schon in dem Film sein, Alter.
Ja.
Das stimmt.
Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte, aber egal.
Traumschiff passt schon ganz gut, dein Beispiel.
Naja, das gehört halt genauso zum Bond wie eben der Martini und die Anzüge und so, ne?
Auch eine geile Szene übrigens. Do I look like I give a fuck?
Ja, sehr schön. Ob das der fand ich, da konnte ich mich noch dran erinnern, weil das fand ich damals im Kino schon super geil. Alter.
Ja, das hat auch für Lacher gesorgt im Kino, definitiv.
Großartig.
Von wegen so, Alter, neue Ära.
Ja.
Voll gut.
Ach so, ja, was ich sagen wollte eben, also nochmal das Color Grading, ne? Wir haben ja hier so zum einen dieses Flashback im Flashback, wo sie dann, was so maßlos überbelichtet aussieht, ne? Was halt so grell wirken soll, weil es ihm schlecht geht.
Mhm.
Das ist zum Beispiel ein so Moment, wo ich finde, das ist so Color Grading à la 2005, eben halt wie die Zeit, aus der der Film stammt. Das war halt super typisch für die Zeit, geht gar nicht mehr aus heutiger Sicht, finde ich. Ist wirklich nicht schön. Und dann sieht man das halt auch im späteren Verlauf. Du siehst es so an den Blauwerten, weil die Chips, die sie da haben, ne, die großen viereckigen, so, die sind ja blau. Ich glaube, das ist eine Million oder so, einer von denen. Die sind übelst blau, weil die halt auch Daniel Craigs Augen dann wirklich einfach fett blauer gemacht haben, als sie sind. Und das wirkt halt super künstlich so. Ich finde, das ist ein Look, der aus heutiger Sicht irgendwie nicht mehr klar geht. Ist halt sehr die Zeit, so. Aber eben auch nicht unbedingt die beste Facette von der Zeit.
Ja, ja. Aber auch hier, wenn man die Szene allgemein hinterfragt, ist das natürlich auch totaler Blödsinn, weil Defibrillator, Alter, bei einer Vergiftung.
Na, er spritzt sich ja erst das Ding und dieses.
Das Antiserum, ja.
Genau. Und das Gift sorgt aber dafür, dass sein Herz aufhört zu schlagen. Hm. Und dafür braucht er den Defibrillator.
Ach so. Okay. Ja, gut, so macht es wieder Sinn.
Deswegen muss er sich ja erst das Ding spritzen. Deswegen sagt er ja noch der eine zu dem anderen, als es drum ging, hey, montiere er erstmal jetzt diesen Defibrillator. Und der so, hey, wir wissen immer noch gar nicht, was der bekommen hat. Was geben wir ihm denn? Mhm. Ne? Also ist klar, dass er ein Mittel bekommen muss, der mit dem Defibrillator.
Ach, so krass, das bei Ferndiagnose, so, weißt du, ja, das Telefon, ne?
Mal kurz gescannt.
Das ist wahrscheinlich das einzige Gadget.
Auch die Gadgets, ne?
Aber das einzige, so, was man vielleicht in dem Film noch so sieht, so, weißt du, ist diese Verbindung gerade und dieser Defibrillator, dieser mobile und so im Auto und allgemein, was das Auto so zu bieten hat. Ansonsten, er selber hat ja keine großen schießenden Kugelschreiber oder so.
Nee, wir sehen vielleicht noch einmal, als er bei M auf den Computer zugreift, ne, dass die schon technische Möglichkeiten haben, ja, die ein bisschen weitergehen. Aber stimmt, es ist halt nicht so ausgestellt, wie hier hast du ein unsichtbares Auto.
Und das ist eben das Ding, warum man den Pierce Brosnan nicht mehr wollte, sondern warum man Bond halt wieder ein bisschen bodenständiger machen wollte. Mhm. Und deswegen hat man Brosnan keinen weiteren Bond gegeben. Obwohl er wollte. Und das fand ich halt super interessant, weil Tarantino wollte ja noch einen Pierce Brosnan Bond inszenieren, nämlich Casino Royale.
Oh. Okay.
Und Tarantino wollte das Drehbuch mit Pierce Brosnan als Bond inszenieren, aber ist dann irgendwie an den Studios gescheitert. Und die haben gesagt, so, nee, wir brauchen.
Das ist ja auch dämlich, weil wenn Casino Royale sowieso so angelegt ist, dass das so eine Art Vorgeschichte ist. Mhm. Oder meinst du, die haben das nur dahingesetzt jetzt? Also ich kenne ja, kenn ja die Romane nicht. Ich
guck weiß mal,
nicht,
wenn du zum Beispiel dieser TV-Film von Casino Royale, da haben die ja diese Bond-Rolle haben die ja komplett ausgetauscht. Da gab es zwar auch Le Chiffre und so als Antagonisten und es gab dieses Pokerspiel und so, aber der Geheimagent war ein Amerikaner und der hieß auch nicht James Bond, sondern das war eine ganz andere Figur.
Okay.
Ja.
Ja, aber eben jetzt in der Chronologie von Flemings Roman wüsste ich halt nicht, an welcher Stelle Casino Royale kommt.
Na, gute Frage.
Aber deswegen ist auch egal. Nur ich dachte halt nur gerade, wenn Tarantino mit Pierce Brosnan, der davor schon 2-3 Bonds gemacht hatte, hätte Casino Royale nochmal als den, wie wir ihn jetzt hier kennen.
Ja, hätte man ein bisschen anders aufziehen müssen.
Das hätte man anders machen müssen.
Das auf jeden Fall, ja. Naja.
Ja, aber hey, ich mochte den sehr. Ich habe eben jetzt Eva Green sehr zu schätzen gewusst in dem Film.
Mochte ich auch,
weil
muss zugeben.
Die ist schon toll, Alter. Also das,
ja, die macht das super. Wobei ich finde, dass also auch durch die Lauflänge hat er nicht nur, hat er so ein bisschen irgendwie Hänger, weil besonders die Szene dann in Venedig, weißt du, wo dann gezeigt wird, dass sie sich näher kommen und dass sie verliebt sind und so, und wo eigentlich so diese große Actionsequenz um Le Chiffre rum und so ist ja dann schon vorbei.
Ja, weil das ja eigentlich auch sein Ausstieg war.
Ne? Ja, genau, also, er ist ausgestiegen, der Antagonist ist tot und du siehst, der Film geht noch eine halbe Stunde und du weißt natürlich, es passiert noch was, aber da leidet so ein bisschen das Tempo
drunter. Auf jeden Fall. Ich habe auch auf die Uhr geguckt, weil das ist so circa 20 Minuten, 15 Minuten vor, also halt wirklich so unmittelbar oder eine halbe Stunde, so vor dem letzten Akt, also bevor halt dieser letzte Show dann nochmal kommt.
Ja, da wird es nochmal spektakulär.
Da flacht er ab so.
Genau, finde ich auch.
Ging mir auch so. Aber Alter, dieses Finale diesem umstürzenden Haus.
In Venedig, ja.
Mit diesen Tanks da drin und so, Alter.
Ja, die geht nochmal richtig ab.
Wo ich aber auch dachte, so, ist klar. Und die ganzen Touris laufen da weiter rum, während da drin offensichtlich irgendwelche Tanks explodieren.
Überhaupt
und so.
Keine Panik und so draußen.
Niemand hat ein Problem damit. So. Ja.
Venedig halt.
Aber was in dem Haus abgeht, ist krass inszeniert.
Ja, ist gut.
Fand ich schon echt geil.
Er hat schon echt ein paar ikonische Action-Szenen. Also, es gibt ja einen in diesem Bond-Film, Alter, das ist eine der lässigsten Szenen der Filmgeschichte, wo dieser Zug so halb in die Luft fliegt und du siehst Daniel Craig, wie sich noch so die Krawatte richtet, weißt du, so im Vordergrund, und du siehst im Hintergrund, wie dieser Zug auseinanderfällt, Alter.
Ja.
Das ist auch so ein Moment, wo ich dachte, Alter, wie geil ist das, Alter, wie gut spielt er das.
Naja, ja, also die Lässigkeit bringt er schon auch mit. Ja, ja. Das muss man ihm lassen.
Macht er gut.
Macht er echt gut. Ja, wenn die den nochmal neu graden würden, ne? Den Film.
Ja, gut, das Color Grading gebe ich dir, die Kritik. Habe ich jetzt auch gekauft, so als 2006 halt. So sahen die Filme damals aus. Habe ich jetzt nicht allzu sehr gestört. Also
aber es ist schon auffällig, ne?
Ja, es fällt auf, aber ist okay.
Ja,
es gibt ja ganze Filme, die so aussehen, weißt du? Hier ist halt sind es halt vereinzelte Sequenzen, okay. Zumindest hat er nicht diese Wischer drin, so weißt du, wie damals, wie wir neulich festgestellt haben, im Film, so wenn die so Übergänge
hatte
haben.
Lincoln Lawyer auch drin.
Lincoln Lawyer, ja, genau, da war es so.
Wischer, ja.
Der ist ein später Vertreter von diesen, von diesen Spielereien.
Ah, aber Riddick war für mich halt so, das war das Härteste.
Das war ja der ganze Film so.
Eben.
Auf jeden Fall.
Das sah der ganze Film aus wie hier, diese Flashback im Flashback.
Flashback im Flashback im Flashback. Alright.
Naja.
Casino Royale.
Ja, geil, ey. Hat 150 Millionen gekostet, so viel zum Budget.
Ja, sky's the limit. Ja, es geht nach oben.
Es wird immer teurer, der Scheiß. Aber spielt auch immer mehr ein, weil 616,5 Millionen sind es allein im Kino geworden.
Geil.
Und da haben die bestimmt auch noch ein paar Scheiben verkauft.
Das ist übrigens auch interessant, dass sie Pierce Brosnan abgesägt haben, weil die Filme haben immer mehr eingespielt. Von Film zu Film. Also seine vier Filme, der vierte Film hat am meisten eingespielt, der erste am wenigsten. Also der erste war schon erfolgreich, aber der vierte Film war tatsächlich noch, der hat noch mehr eingebracht als die davor. Insofern war seine Tendenz eher aufsteigend, so was die
einer so krass, ne, was die einen Kohle reinbringen. Die waren ja schon mit The Living Daylight 87, mit dem Timothy Dalton Bond, haben die 2-Milliarden-Marke geknackt, Alter.
Ja, ist schon ordentlich.
Und jetzt kosten die Filme irgendwie ein paar hundert Millionen, ey, und
so
dann.
Cashcow, ja.
So krass.
Definitiv.
Ja,
aber jeder kennt die Figur halt.
Ja.
Alright.
Ja.
Dann bin ich gespannt, was sie mit den Franchise jetzt in Zukunft noch anfangen.
Ja, aber finde ich auch echt cool nochmal, dass du das so aufgezogen hast, dass wir da so aus unterschiedlichen Epochen welche drin haben, weil ich kann mir vorstellen, ich hätte irgendwo einen chronologischen Ansatz gewählt, aber das wäre auf jeden Fall sehr viel lamer gewesen, weil so ist halt schon auch geil zu sehen,
so ein Umriss, ja.
Was ist gleich geblieben, ne? Was hat sich über die Jahre verändert und
find ich auch.
Was ist eben scheinbar nicht tot zu kriegen und so. Und deswegen, ja, das war cool.
Ja, haben wir ein bisschen Abwechslung drin. Ich weiß, chronologisch hätte natürlich auch seine Vorzüge gehabt, weißt du, aber so.
Ja, aber dann hätte ich mich wieder geärgert, weil mir dann natürlich welche gefehlt hätten, die uns nicht aufgetragen wurden und so. Das wäre ja auch doof.
Ja, klar. So ist bei den Bond-Filmen ist es nicht ganz so tragisch, wenn man manche nicht kennt. Ich würde mal sagen, so die Daniel Craig-Reihe hat tatsächlich noch die meiste Horizontale.
Mhm.
Wenn du die anderen Bond-Filme irgendwie so einzeln guckst, ist es auch scheißegal. Also.
Ja, aber stimmt. Da,
weil hier geht es natürlich um Vesper Lind auch in den Filmen und dann weißt du nicht, wer
und
das ist.
Und dann mit Spectre machen die ja schon auch nochmal ein großes
richtig.
Fass auf.
Also
ja.
Hier ist schon mehr Horizontale als in den anderen Filmen drin.
Das stimmt, ja.
Aber insofern geht das alles klar mit den Filmen, die ihr uns aufgetragen habt. Vielleicht an der Stelle erwähnen wir, was denn in dem nächsten Bond-Special, in dem Volume 2 vorkommt. Da reden wir nämlich über Die Welt ist nicht genug, über Goldfinger, auf den freue ich mich sehr. Do you expect me to speak? No, Mr. Bond, I expect you to die. Gerd Fröbe, großartig. Mhm. Im Geheimnis Ihrer Majestät, das war dieser einmalige Ausflug von George Lazenby. Dann haben wir den zweiten Timothy Dalton Bond, Lizenz zum Töten, License to Kill und Stirb an einem anderen Tag.
Ja.
Diese fünf Filme dann im zweiten Bond-Special Ende des Monats.
Mhm.
Und dazwischen machen wir erstmal anderes Zeug.
Ja.
Und dann grüßen wir noch Erik. Der ist nämlich derjenige, der Casino Royale hier in den Ring geworfen hat. Und dann nochmal schönen Dank an Fabs, an Marcy und an Atombomb für die anderen drei Filme.
Mhm.
Ihr habt das Line-Up für diesen Film bestimmt, für diese Folge bestimmt. Und wenn das andere da draußen auch noch machen möchten, dann gerne bei Patreon Steady reinschauen über den Linktree und da oder bewegt mit Banausen einfach bei Patreon oder Steady eingeben, da findet ihr uns auch. Und da gibt es verschiedene Pakete, wo wir verschiedene Sachen anbieten. Für treue Supporter, die ein bisschen unterstützen wollen, was wir hier machen und denen das gefällt. Oder auch neue, die vielleicht jetzt dazugestoßen sind, wenn euch das gefällt, gerne da an Bord kommen und uns supporten, würde uns sehr, sehr freuen. Wir bieten da einiges von Videos über Sonderepisoden. Bisschen zur Auftragsmacht und losmacht.
Tja, alles könnt ihr mitgestalten.
Könnt ihr mitgestalten, ja.
Ja, wunderbar. Checkt das aus.
Ja.
Jetzt haben wir noch Zahlen, oder?
Ja, ich bin gespannt, wer das Punkte raten. Ja, genau, Casino Royale, Zahlen und dann Auflösung, Punkte.
Dann Auflösung, ja. Also 8,0 auf IMDb, was schon sehr ordentlich ist, jetzt mal verglichen mit den ganzen anderen Bonds hier. Metascore ist bei 80.
Mhm.
Übrigens war neunfach BAFTA nominiert, ne?
Ja, das ist natürlich für einen Bond-Film auch nicht ohne.
Echt krass. Und Letterboxd 4,0. Also,
uiuiui.
Das ist mit Abstand das Beste. Und ich ziehe da mit. Ich bin bei 8.
Dann klingen wir hier ein zweites Mal in dieser Episode.
Ui.
Auch von mir eine 8.
Sehr schön.
Cool. Ja, freut mich, dass du dem einiges mehr zu abgewinnen konntest.
Mhm.
Sehr schön.
So, dann rechne ich das hier mal kurz zusammen.
Ja, sind wir gespannt, wer das Punkteraten heute gerockt hat. Und
niemand. Es gibt ein Unentschieden.
Wir sind bei einem Unentschieden.
Wir haben beide drei miese.
Eieiei, also ich steigere mich, weil in Master Poly Episode am letzten war auch ein Unentschieden. Habe ich noch einen Unentschieden rausgeholt. Insofern, vielleicht ist das ein kleiner Lichtblick.
Die Steigerung.
Ich verliere zumindest nicht.
Sehr schön, ja, super. Ja.
Gut, Lee hat mich nicht geslowrolled. Es sei denn, er korrigiert jetzt nochmal und sagt, Lee steht doch noch 5-2.
Nee.
Keine Slowroll.
Nein.
Okay, hast du wieder ein neues Wort gelernt.
Ja, sehr schön.
Cool. Alright, dann sind wir durch für heute.
Mhm.
Ich danke euch allen für eure Aufmerksamkeit. Liebe stimmt auch.
Natürlich.
Und ich danke dir natürlich für die Aufmerksamkeit.
Dir auch, dankeschön.
Es macht mehr Spaß mit jemandem, der aufmerksam ist, sich zu unterhalten.
Meistens, ja. Und
einen Podcast zu machen. Aber ja, wir hören uns und sehen uns dann am Sonntag für die Supporter und für alle anderen. Nächsten Dienstag neue Episode. Und ach so, es gibt noch etwas diese Woche. Wir nehmen ein Oscar-Special auf. Das wird wahrscheinlich am Freitag dann released, oder? Gehe ich mal von aus.
Ach so, ja. Ist der Plan.
Ja, Sonntag ist die Oscar-Verleihung. Freitag stimmen wir euch ein bisschen ein mit einem Oscar-Special zu viert. Classic Dave, Dennis, Lee und ich werden hier ein bisschen über die Oscar-Nominierung reden.
Mhm.
Und wir sind dabei auch gerade das Oscar-Tippspiel für die Supporter rauszuhauen. Insofern da ich auch nochmal gerne
bei Patreons den rein. Über meine Oscar-Tipps habe ich noch gar nicht gemacht.
Ja, du hast gesagt, dieses Jahr wird es ein bisschen schwieriger, weil spielt ja Politik viel mit rein. Insofern ist alles nicht mehr so, nicht mehr ganz so eindeutig, wie es mal war die letzten Jahre.
Ja, dieses Jahr ist echt viel drin.
Also gucken wir mal, der Deal ist der gleiche.
Für mich hat es ja maximal verwirrt, weil jetzt Michael B. Jordan hat ja den Actors Award gewonnen.
Mhm. Und Timothy Chalamet ist ein bisschen in Verruf geraten durch seine Statements, die er so abgelassen hat. Dadurch,
du meinst wegen den Opera und...
Ja, ja, genau.
Ja, ich habe mir das ganze Interview angeguckt. Ist natürlich auch wieder hart aus dem Kontext gerissen.
Ja, definitiv. Aber ich habe schon ein sehr lustiges Statement gesehen, wo eine meinte so, was erwartet ihr denn erstmal da Kardashian zusammen? So, weißt du, und ja, also von wegen so, dass er ein bisschen zu sehr gehypt ist, als er eigentlich müsste. Weil er ist ein guter Schauspieler, aber privat ist er halt irgendwie noch ein Bubi, so, weißt du. Also,
naja, klar. Aber halt deswegen, also das war so, gar nicht so blöd, was er da gesagt hat. Nur man muss sich halt das ganze Statement angucken und nicht nur so einen Satz, der da aus dem Kontext gerissen wurde.
Das machen die wenigsten.
Naja. Hm. Der arme Hund. Aber ja, deswegen, also weißt du, ich weiß nicht, ob er so gesetzt ist, aber ich gehe schon davon aus, nach wie vor.
Wir gucken mal.
Ja.
Und falls ihr mehr über Timothy Chalamet und Marty Supreme hören wollt, ja. Hermann und Lee haben eine Episode aufgenommen bei Yaya Filme. Da gerne auch nochmal.
Gibt's auch noch.
Der Hinweis, also jede Menge Banausen an vielen Fronten.
Ja.
So. Für heute reicht's.
Sind wir raus.
Tschüss.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.